Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Sonntag, 11 Uhr, Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir haben jede Menge zu besprechen. Endlich mal gute Nachrichten aus Dortmund. Gute Nachrichten vom BVB. Wie war das gestern für ein Spiel? 6:0 gegen Union. 4 Tore, Girassy. Die Frage, Krise vorbei? Girassy gibt Dortmund wieder Hoffnung. Und Leverkusen echt souverän. In Kiel 2:0 gewonnen, Pflichtaufgabe erfüllt. Und so langsam nähert sich ja dieses innerdeutsche Duell in der Champions League. Und da fragen wir uns, Bayer da Favorit? Auf jeden Fall lässt Leverkusen in Kiel nichts anbrennen. Und wir schauen auf zwei Mannschaften, die man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte in dieser Tabellenregion. Zum einen der SC Freiburg gewinnt am Freitag und ist auf Platz 4 heute zu diesem Zeitpunkt. Und auch Mainz siegt gegen St. Pauli und ist Fünfter. Also Europa realistisch. Freiburg und Mainz begeistern auf jeden Fall die Liga. Und jetzt haben wir einen Gast aus Mainz. Und weil es da schon so Fasnachtszeit ist, wollen wir das mal versuchen. Allen Mainzern sei gesagt, das ist nicht mein Ursprungsdialekt. Also wenn da ein Fehler drin ist, nimmt es mir nicht so krumm. Ich sag einfach nur, wollen wir hereinlassen? Na, Hallamasch für den Sportdirektor Nico Bunger. Alles spielen. Hallo Nico.
Hi.
Schön, dass du da bist. War das einigermaßen richtig, was wir da so gesagt haben?
Fühlt sich sehr heimisch an. Gehört, was du gesagt hast, habe ich nicht, aber das Musikgut war auf jeden Fall schon mal sehr zum Wohlfühlen für mich.
Ich habe gesagt, wollen wir da rein lassen? Und die haben gesagt, rein mit dem. Und das hat einigermaßen gepasst. Das ist euer Trikot, mit dem ihr gestern gespielt habt. Das ist dieses Fasnachtstrikot, so ein bisschen wie so ein Lappenclown. Ist das eigentlich eine Zeit, die euch eher Erfolg bringt, oder ist die Fasnachtszeit schwierig in Mainz? So aus deiner Erinnerung, du hast ja selbst lang gespielt.
Teils, teils. Also ich habe sehr positive Erlebnisse und Erinnerungen an die Fasnachtszeit, wo wir tolle Siege gefeiert haben. Tatsächlich haben wir auch sehr einschneidende Trainerentscheidungen historisch in der Fasnachtszeit zu verbuchen, die größtenteils dann aus der Krise sich zu was Positivem entwickelt haben.
Und wenn man sich die Tabelle mal vergegenwärtigt, ihr liegt auf Platz 5. Abstieg ist kein Thema mehr, ihr habt 38 Punkte. Jetzt Angriff Champions League?
Da halten wir uns noch ein bisschen zurück mit dem Angriff, das nach außen zu...
Warum überrascht mich das nicht?
Ja, weil wir, glaube ich, uns gut tun mit einer gewissen Bodenständigkeit, die uns auch auszeichnet. Das heißt nicht, dass wir gierig sind auf Punkte und gierig auf Erfolg und dass wir es am Ende nicht mitnehmen, wenn es doch klappen sollte.
Schön, dass du heute da bist. Wir sprechen über Mainz 05. Nico Bungert, meine Damen und Herren. Bleib bei mir. Und ich kann dir sagen, mit wem wir heute hier diskutieren. Das ist unsere Runde. Sie hat so viel gewonnen, dass ich nur sage, Olympiasiegerin und Champions League-Siegerin. Hier ist Almut Schuld. Herzlich willkommen. Dann meine liebe Moderationskollegin, vor allem in der Schweiz aktiv bei der Champions League gerade, Valentina Maceri. Herzlich willkommen. Unser Sport1-Experte Alfred Draxler ist hier. Grüß dich, Alfred. Morgen. Und natürlich kein Doppelpass ohne ihn. Hier ist Stefan Effenberg. Morgen. Und meine Kollegin Katharina Kleinfeld ist heute am Start. Auch die begrüße ich sehr, sehr herzlich und sie bringt uns die Frage der Woche.
Guten Morgen. Ja, wir kümmern uns bei der Frage der Woche um dieses deutsche Champions League-Duell. Da gab es wahrscheinlich keine Jubelstürme an der Säbener Straße bei der Champions League-Auslosung, als die Losfee Giovanna Elber da den München-Schreck gezogen hat. Die Werkself, ausgerechnet diese Mannschaft, ausgerechnet auf dem Weg zum Finale daheim. Denn genau diese Mannschaft, die hat ja unter Xabi Alonso die letzten 6 Pflichtspiele nicht mehr verloren gegen die Bayern. Insofern, ja, da gehen die Tendenzen vor allem von den Experten, einiger Experten zumindest, in Richtung von Xabi Alonso und seiner Mannschaft. Und das wird in München vor allem von einem, ich sag mal, mit seinem ganz persönlichen Humor genommen.
Also, innerdeutsches Duell im Achtelfinale gab's noch nie. Also, wird spannend, oder?
Ja, Leverkusen ist ganz klar der Favorit. Da muss man ja bloß mal in die deutsche Expertenlandschaft reinhören. Ja, und wir als absolut krasse Außenseiter wollen uns natürlich da beweisen, ne, liebe Experten. Dann schauen wir mal.
Der klassische Thomas Müller. Herrlich, oder? Also, wir wollen von Ihnen wissen, wie sehen Sie das denn jetzt eigentlich? Wer ist Favorit in diesem deutschen Duell? Was sagen Sie? Bayer Leverkusen oder Bayern München? Machen Sie gerne mit bei unserer Frage der Woche. Rufen Sie durch am Dopafon oder melden Sie sich bei uns auf sport1.de und diskutieren mit uns.
Lieben Dank, Katharina. Also, machen Sie gerne mit, lassen Sie Ihre Meinung da und wir sprechen später dann über dieses Thema. Jetzt erstmal zum BVB. Endlich, sagen viele, ist der Knoten auf. Beginnt jetzt die große Aufholjagd. Das Spiel gestern macht auf jeden Fall Hoffnung.
Dortmund lacht wieder, Dortmund hat wieder Spaß. Selbst von Club-Oberboss Hans-Joachim Watzke gibt es Applaus. Man of the Match gegen Union Viererpacker Siru Girassi. Der Stürmer steht jetzt schon bei 23 Treffern in 31 Spielen für den BVB. Mit diesem Girassi kann Dortmund seine Saisonziele erreichen. Die 6:0-Gala gegen Union Berlin lässt ganz Dortmund aufatmen. Zwar geben die Eisernen mit einem Eigentor zum 1:0 die nötige Initialzündung, der BVB aber unheimlich stabil und gegen Ende der Partie dann wie im Rausch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genauso will es Niko Kovac haben. Neben Girassi glänzt vor allem Pascal Groß als vierfacher Vorlagengeber. Auch stark Nico Schlotterbeck und Emre Can im Abwehrverbund. Was auffällt, unter der Woche redet der BVB-Coach seine Spieler fast schon unglaubwürdig oft stark. Die reagieren auf dem Platz genauso, wie es Kovac will.
Jeder Einzelne hier spürt die Rückendeckung vom Trainer. Er versucht uns jeden Tag zu unterstützen, besser zu machen, uns als Team voranzubringen. Und ich finde, heute haben wir wirklich eine überragende Performance hingelegt.
Dortmunds neuer Trainer darf sich also erstmals über 3 Punkte in der Liga freuen. Das 6:0, ein Befreiungsschlag, der größer nicht hätte ausfallen können. Wir fragen uns, ist der Kovac-Knoten jetzt geplatzt?
Oder Stefan, ist dir das noch zu früh, das zu sagen, jetzt nach einem solchen Spiel?
Wir wollen nicht so in die Extreme gehen, ne? Also wenn es nicht läuft, hauen wir drauf und als gibt es keinen Morgen mehr. Jetzt haben sie 6:0 gewonnen. Das war natürlich eine Gala-Vorstellung, überhaupt keine Frage. Vor allem vor dem Spiel jetzt gegen Lille in der Champions League war das enorm wichtig. Mhm. Vielleicht auch nochmal die Qualifikation zu schaffen für die Champions League, die direkte Qualifikation. Das muss ja das Ziel sein für Dortmund. Und da ist so ein Sieg natürlich, kann schon Kräfte freisetzen, das Selbstvertrauen auch wiederbringen. Das hat Niko Kovac geschafft, aber jetzt muss er weiter marschieren. Also Knoten geplatzt würde ich jetzt heute noch nicht sagen.
Als gäbe es keinen Morgen, lasse ich dir nochmal durchgehen. Ne? Aber pass auf, sonst, ja, genau, sonst wird es wieder teuer heute. Ja, ja. Ja, was macht Niko Kovac besser oder was ist jetzt anders unter ihm, deiner Meinung nach?
Also er ist natürlich schon mal ein komplett anderer Typ Mensch, auch als Nuri Sahin, hat mehr Erfahrung, steht für das strenge Dasein, für Disziplin, für Authentizität, für Autorität auch. Ich glaube, er hat den Spielern damit einen Gefallen getan, dass er sie nach den Niederlagen gegen Stuttgart und Bochum nicht kaputt geredet hat, sondern da haben wir uns ja, glaube ich, alle gewundert, wieso er alles so schön redet oder warum er nicht draufhaut. Und ich glaube, das hat den Spielern gut getan, weil sie gemerkt haben, da kommt einer, der ist uns wohlgesonnen. Da kommt nicht einer jetzt hierher, der hier eine Ego-Nummer abzieht, sondern der steht vor uns, der nimmt uns in Schutz. Und ich glaube, das hat den Spielern gut getan. Man hat auch gestern gemerkt, und das war schön zu sehen, Dortmund hat wieder Lust zu spielen. Ja, sie haben nicht nach 2 oder 3:0 aufgehört, sondern sie wollten mehr und das ist auch ein Zeichen, dass es wieder bergauf geht. Nichtsdestotrotz tue ich mir auch wie Stefan schwer, weil sie hatten ja punktuell immer mal wieder Ausschläge nach oben, jetzt schon zu sagen, das war die Wende. Also da wäre ich noch vorsichtig.
Stefan hat immer mal wieder, Almut, bei uns gesagt,
Bei Nuri Sahin, der hätte zu oft gewechselt, der hätte zu oft sozusagen das Gerüst der Mannschaft verändert. Jetzt hat man den Eindruck, Nico hat so eine gewisse Struktur gefunden und hält daran auch fest. Kann das ein Punkt sein, der der Mannschaft insgesamt gut tut?
Kommt natürlich immer auf die Mannschaft an. Also man sieht ja auch ein Gegenbeispiel jetzt mit Alonso, der immer mal vereinzelt umherschiebt oder der vielleicht jetzt auch mal einen Torwart gewechselt hat und eigentlich dieses Konstrukt absichtlich durcheinander bringt, um jeden in der Mannschaft auch in gewisser Weise zufrieden macht, dass sie Anteil am Spiel haben und Verantwortung übernehmen. Aber in der Situation jetzt von Dortmund kann es sehr, sehr wichtig sein, dass die Spieler ihre Aufgaben kennen, dass sie genau wissen, sind sie jetzt Stammspieler, sind sie Ersatzspieler, was müssen sie tun, um zum Erfolg zu kommen. Und das Wichtigste ist eine Klarheit und auch eine Authentizität, die schon angesprochen ist. Und offensichtlich haben die Spieler das jetzt.
Alfred, wenn man dieser berühmte Kameraschuss in Dortmund auf die Führungsriege, ja, da hieß es ja in letzter Zeit häufig, sie sitzen da wie das Politbüro sozusagen versteinert. Und gestern haben wir aber gesehen, dass Aki Watzke doch lächeln kann, dass er sich endlich mal wieder freuen kann. Also da könnte schon so ein bisschen von der Belastung und von diesem Stress und von diesem dauernden Negativen ein bisschen was abfallen, nicht nur von der Mannschaft, sondern auch von der Führungsetage.
Ja, ich habe nicht nur was gesehen, ich habe auch was gehört. Nämlich mit einem riesen Plumps, wie die Steine von den Herzen geflogen sind. Denn da sind ja doch zwei Dinge, oder dieses Politbüro, wie du es nennst.
Und nee, das war
genannt,
ein Zitat.
Das ist
nicht von mir.
Ich weiß. Da standen ja auch die eigenen Entscheidungen auf dem Prüfstand. Haben sie eine falsche Saison geplant und so weiter. Deswegen sind die Herren ja auch persönlich betroffen. Und zwei Dinge sind positiv. Zum einen, ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Knoten ist, der geplatzt ist. Aber zum einen hat der BVB wieder gezeigt, dass das noch kann. Und das kann ja nicht sein. Deswegen freue ich mich auch, dass ein Club wie der BVB auf Platz 11 steht. Das kann einfach nicht sein. Und das Zweite ist, und da freue ich mich für Niko Kovac, der ja mit sehr viel Ressentiments empfangen wurde. Wurde teilweise von den Fans abgelehnt. Und Valentin hat ihn gerade sehr schön beschrieben. Er ist ja ein guter Trainer, der vor allen Dingen dafür steht, was der BVB möglicherweise in der Krise gebraucht hat oder gegen die Krise gebraucht hat. Und deswegen habe ich mich gestern aus diesen beiden Gründen ganz besonders gefreut mit den Herren auf der Tribüne.
Nico, war das gestern der BVB, der sozusagen von der Kaderstärke und von der Papierform endlich mal das gezeigt hat, was drinsteckt? Wie siehst du das denn von außen?
Ja, dass am Ende der bisherige Saisonverlauf nicht die Kaderstärke von BVB widerspiegelt, da sind sich, glaube ich, alle einig, dass wir da schon Qualität dabei haben, die nicht einen 11. Platz rechtfertigt, dass es eher andere Gründe hat, wie das fehlende Selbstbewusstsein, der Knoten, der so ein bisschen platzen musste, dann Niko Kovac, der jetzt sicher dann mit ein bisschen Anlaufzeit die richtigen Knöpfe gedrückt hat, dass das Vertrauen entwickelt hat, auch seine Art da so ein bisschen entwickeln musste, das Vertrauen der Spieler bekommen musste und das jetzt ein erster sehr, sehr wichtiger Schritt nicht nur für ihn als Trainer, für die Mannschaft, für den Verein sein kann, worauf man jetzt weiter aufbauen kann, das wissen alle und dann ist auch sicher wieder weiter nach oben deutlich was möglich für den BVB mit der Qualität.
Wir können ein bisschen reingucken ins Spiel, Stefan. Schauen wir mal auf das zweite Tor der Dortmunder. Das erste war ja so ein abgefälschtes Ding. Jetzt Guirassy. Was fällt dir auf? Es war ja gestern auch Pascal Groß oft beteiligt, wie auch hier.
Ja, nicht nur Pascal Groß. Ich glaube, hier ist Benze Baini der entscheidende Mann, der den Zweikampf sucht, den Zweikampf gewinnt und dadurch
Ball direkt zurückholt. Ne?
Genau, und die Gefahr dann einleitet. Du hast gerade gesagt, das erste war so ein abgefälschtes Ding. Aber genau das war der Türöffner für dieses Spiel, dass es denn so lief, wie es gelaufen ist. Und Guirassy im Endeffekt in der Situation steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss. Er hat eine Top-Quote, nicht nur in der Bundesliga mit seinen 13 Toren, auch in der Champions League mit seinen 10. Er hat gestern ein großartiges Spiel gemacht, überhaupt keine Frage. Aber dafür ist ein Stürmer ja auch da.
Absolut. Wenn wir aufs dritte Tor schauen, auch Guirassy wieder, das war 75. Minute. Almut, auch da ist es ja so, dass die Dortmunder sich sehr schnell wieder einen Ball zurückholen. Ja, also hier in dem Fall dann auch wieder Groß.
Das war das ganze Spiel über zu sehen. Also es hätte ja nicht nur 6-0 ausgehen können, es hätten ja auch 10, 11, 12 Tore sein können. Das war total auffällig, dass die Unioner kein Mittel gefunden haben, gegen dieses direkte Gegenpressing und auch den einfach auf den Füßen stehen. Also die Dortmunder waren komplett aggressiv, wollten es auch gewinnen, wollten es erzwingen. Und in der Situation hätte ja auch schon zweimal vorher irgendwie einen Torschuss bei rauskommen können, der zum Tor hätte führen können. Und das war dann die Qualität. Und das hat es dann ausgemacht. Und dann hast du zusätzlich einen Pascal Groß gehabt. Das fand ich sehr beeindruckend, dass er mit links und mit rechts nicht nur die 4 Vorlagen gemacht hat, sondern auch in der Situation seine Flanke, die er vorher spielt, die hat halt Zug, die hat Mut, die hat so Überzeugung drin und die hat auch genau die richtige Höhe, die schwierig ist, zu verteidigen. Und das war in dem Spiel auch ein Schlüssel.
Und was man auch dazu sagen muss, sie haben den Unionern auch die Lust am Fußballspielen genommen. Also man hat das richtig gemerkt, dass die Union ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch aufgegeben hatte. Ja. Das spricht ja auch für Dortmund, dass Union irgendwann gemerkt hat, für uns geht hier heute gar nichts. Klar, dass du dann so ineinander fällst, ist natürlich nicht vorteilhaft. Aber das war schon auch der Verdienst der Dortmunder, dass Union dann irgendwann keine Lust mehr hatte.
Pascal Groß, einer, der gestern wirklich überzeugt hat, auch einer von den Neuzugängen, der immer mal wieder hin und her geschoben wurde und vielleicht auch ein bisschen kritisch gesehen wurde, manchmal auch von außen. Bei Guirassy war das anders, aber trotzdem war das gestern natürlich ein irres Spiel. Und seine Zahlen insgesamt, Katharina, sind sehr beeindruckend. Ne?
Seine ganz persönliche Gala, die er da hingelegt hat. Wir haben ja gerade schon von Stefan auch ein paar Zahlen dazu gehört. Also erstmal ein Viererpack. Vierfach getroffen, das ist das erste Mal passiert für Serou Guirassy. Und innerhalb von 8 Minuten hat er da auch noch einen Hattrick hingelegt. Also auch das ist für sich nochmal ganz spannend zu sehen. Und wenn man dann mal überlegt, wann ist das eigentlich zuletzt bei den Dortmundern passiert? Ja, da war doch ein gewisser Erling Haaland. Richtig, der war damals dafür zuständig. In der Saison 2021 hat er das gegen die Hertha damals geschafft. Am 8. Spieltag war das. So, und jetzt hat Serou Guirassy damit dann die Dortmunder auf der einen Seite so ein bisschen aufatmen lassen, auf der anderen Seite seine ganz persönlichen Werte, seine Bilanz nach oben geschraubt. Also Treffer 10, 11, 12, 13 in der Bundesliga und die, wie gesagt, von Stefan gerade angesprochenen 10 in der Champions League, macht also 23 Treffer in 31 Pflichtspielen. Und das wird natürlich auch nicht nur bei Experten und bei Mitspielern hoch angerechnet, sondern auch im Netz, da haben wir einige Reaktionen gefunden. Es wird von Weltklasse gesprochen, es wird davon gesprochen, das ist wirklich derjenige, der jetzt hoffentlich auch diesen Schwung dann in diese Dortmunder Mannschaft wieder richtig mit reintragen kann, sodass es dann möglicherweise doch eine Wende werden könnte.
Ja, danke Katharina. Und wenn man das zusammennimmt, diese beiden Wettbewerbe, ne? Und dann diese 23 Tore in 31 Pflichtspielen und das in einer krisenhaften Saison, dann ist das schon ziemlich stark, ne?
Absolut, außergewöhnlich. Die Qualität hat aber letztes Jahr schon gezeigt in Stuttgart. Überhaupt keine Frage, er muss natürlich auch eingesetzt werden. Das wurde er in Stuttgart, das wird er aber auch teilweise denn in Dortmund. Und den scoret er auch, dann macht er auch seine Tore. Also das ist ein Stürmer, auf den du dich 100% verlassen kannst. Der funktioniert.
Wir gucken sein drittes Tor an, das 4:0, 80. Minute. Wie gesagt, Katharina hat ja gesagt, dieser Hattrick dann innerhalb von 8 Minuten. Was ist, Stefan, ist das nur der BVB oder ist Union auch schwach gewesen gestern?
Das gehört schon zusammen. Aber wir haben uns ja geeinigt vor der Sendung, dass wir Borussia Dortmund mal ein bisschen ins rechte Licht schieben wollen. Aber natürlich gehört ein Gegner auch dazu. Und der war überhaupt nicht anwesend, in den Zweikämpfen nicht. Almut hat es gerade gesagt, Dortmund hat vieles oder fast alles richtig gemacht. Aggressiv in den Zweikämpfen. Und was entscheidend war eigentlich, dass sie endlich mal in der Vorwärtsbewegung auch die Abstände gehalten haben. Das haben sie in der Vergangenheit nie geschafft. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Aber dann tut sich jeder Gegner schwer. Ja. Union ist gestern in die Räder gekommen. Aber ich glaube, gestern mit dieser Vorstellung von Dortmund hätte, glaube ich, kaum eine Bundesliga-Mannschaft gegen Dortmund gewonnen.
Und was man gestern dann auch gesehen hat, hier auch in der Szene, ein neuer Mann beim BVB mit diesem schwierigen Namen, Chukwuemeka, hat schon in den wenigen Minuten, obwohl er noch nicht bei 100% ist, gezeigt, dass er wertvoll werden kann für den BVB, Almut, oder?
Ja, aber das ist ja immer auch die Qualität vom BVB gewesen in den letzten Jahren, dass sie irgendwen aus dem Hut gezaubert haben und man erstmal gedacht hat, was ist das für ein Name? Also wenn ich mich jetzt auch an Gittens erinnere, da haben wir auch bei der ersten Einwechslung gedacht, wo haben sie denn den jetzt her? Ja. Und dann ist er halt mit ein bisschen Anlauf echt durchgeschlagen. Jetzt hat Gittens auch mal ein kleines Tief, was man ihm auch einfach zugestehen muss in dem Alter, aber dafür ist der BVB bekannt, dass plötzlich jemand kommt, wird eingewechselt, alle fragen sich, wer ist das? Und 3-4 Spiele später sagt man, ich kenne ihn jetzt.
Ja, genau. Aber was jetzt entscheidend oder spannend wird bei Dortmund ist, was wird mit Julian Brandt? Ja. Das ist so eine Personalie.
Wegen der Muskelthematik.
Genau, nicht im Kader. Genau, viel, es wurde ja viel gerätselt. Ihr rätselt ja auch immer gerne. Warum ist er nicht dabei? Warum ist er nicht im Kader? Hat eine Muskelverletzung, war nicht dabei und auf einmal.
Dann kommt so ein Spiel, dann wieder reinzukommen.
Ja, und wir haben ja auch viel diskutiert über den Julian. Ne? Er bringt Top-Leistung, aber nicht konstant, nicht auf Strecke und so weiter. Und gestern war so ein Spiel vielleicht. Oder mit Sicherheit, was nicht gut war für Julian Brandt, obwohl er nicht dabei war.
Wenn du dann raus bist und dann läuft es auf einmal wieder für die Mannschaft, dann wieder reinzukommen, wird natürlich sehr, sehr schwer.
Aber ich will nochmal zurück zu dem neuen Gesicht, zu dem neuen Spieler Šuku Meka. Da hat sich nämlich Niko Kovac nach dem Spiel auch geäußert zu seinen besonderen Fähigkeiten und was er dieser Mannschaft dadurch geben kann.
Ja, also Kompliment. Also er hat eine Geschmeidigkeit am Ball. Seine Annahme und Mitnahme ist in einer Bewegung fließend. Also das heißt, er schaut sofort Richtung gegnerisches Tor. Ist keiner, der oft den Ball annimmt und wieder zum eigenen Tor läuft, sondern die Auftrittsbewegung ist sensationell gut. Und das tut uns gut, weil wenn man die erste und zweite Linie des Gegners überspielt, kann man auf die letzte Linie angreifen, wenn man dementsprechend schnell dreht.
Der Junge ist mit Sicherheit hochtalentiert, aber ist natürlich immer etwas Feines, wenn du eingewechselt wirst in so einem Spiel, wo sowieso alles läuft, dann läuft sowieso alles durch. Also das muss man auch noch ein bisschen differenzieren.
Ja, trotzdem auf jeden Fall war das so, auch wenn man das Netz verfolgt, vielen BVB-Fans ist das aufgefallen, der Junge hat Qualität und der BVB hat ja eine Kaufoption für 35 Millionen und wird die möglicherweise dann auch ziehen. Niko Kovac, da haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wir wollen mal hören, was der Kapitän sagt, was Emre Can sagt zu Niko Kovac, wie das funktioniert mit dieser Mannschaft und was er der Mannschaft gibt. Auch dadurch, dass er, was du vorhin gesagt hast, ja positiv geblieben ist, auch bei Negativerlebnissen, die sie hatten in den Spielen, was die Ergebnisse angeht.
Wenn du so einen Negativ-Trend oder eine Negativ-Serie wie wir haben, dann bringt es nicht weiter auf einen zuzuschlagen, würde ich sagen. Und Nico ist sehr, sehr positiv. Ich glaube, das bringt uns als Mannschaft mehr. Und er ist sehr sachlich, er ist sehr ruhig und das macht ihn sehr, sehr gut.
Ich glaube, das ist, du als Spieler kannst es möglicherweise bestätigen, schon eine Art, die einem hilft in so einer schwierigen Situation, oder?
Ja, 100%. Niko Kovac ist natürlich auch nicht die erste Trainerstation, hat mittlerweile mächtig Erfahrung, hat sich da sicher auch von Station zu Station weiterentwickelt. Und wir haben es auch häufiger am eigenen Leib erfahren. Es gibt in der Bundesliga eigentlich kaum Fußballer, die nicht gut sind mit dem Ball am Fuß, die nicht Fußball spielen können, die ohne Grund dort sind. Und gerade beim BVB ist das, glaube ich, nochmal ganz extrem so, dass da viel, viel Qualität da ist. Und wenn es dann nicht läuft, dann ist es häufig das Selbstbewusstsein, sind es irgendwelche Abläufe, sind es irgendwelche Strukturen, die aufgebrochen werden müssen. Aber es liegt nicht daran, dass sie keinen Ball von A nach B spielen können, sondern hat andere Gründe. Und Niko Kovac hat genau da angesetzt und jetzt die ersten Früchte dann, glaube ich, geerntet.
Also, ja, schön. Ein Satz dazu vielleicht noch. Niko Kovac eilt ja der Ruf voraus, dass er sich bei jedem Club bisher mit irgendeinem Spieler angelehnt hat und ihn rasiert hat. Und möglicherweise, um alte Strukturen aufzubrechen. Das war bei Bayern München ein Thomas Müller. Das war sicherlich ein Fehler. Das war in Wolfsburg, das kann ich eher nachvollziehen, Max Kruse. Und diesmal hat das unterlassen. Also es gibt's. Er hat nicht jemanden gleich auf die Bank gesetzt. Viele haben ja auf Emre Can getippt. Den hat er als Kapitän belassen. Mhm. Er hat's gelassen. Und wie man hört, ist er sogar sehr verständnisvoll mit den Spielern umgegangen. Also möglicherweise hat er da eine neue Taktik an den Tag gelegt. Oder es wird Julian Brandt, so wie Stefan Effenberg gerade angedeutet hat. Das kann natürlich auch sein.
Ja, aber da hat er jetzt ja auch eine Vorlage durch eine muskuläre Verletzung. Aber ja, das jetzt, heißt ja nicht.
Aber klar, man weiß ja nicht, wie es weitergeht.
Das stimmt.
Stefan sagt ja, man kommt schwer wieder rein. Also
meine. Und das Schöne ist ja bei Trainern, genauso wie bei Spielern, sie können sich ja entwickeln. Also vielleicht hat Kovac das auch eingesehen, dass es nicht richtig war, wie er vorher vielleicht agiert hat und macht jetzt den nächsten Entwicklungsschritt, was ihn dann zu einem noch besseren Trainer machen könnte.
Ja.
Wir können mal Niko Kovac noch mal hören, auch dazu, weil er ja gesagt hat, es fehlte nur wenig. Er sprach vom Müh, ja, und jetzt war dieses Müh da. Er erklärt das noch mal, warum sein Umgang mit der Mannschaft so war, wie er war und scheinbar jetzt auch dann Früchte sozusagen hinterher Wenn man das trägt. Danke, aber hier ging irgendwie gerade der Champagnerkorken hoch nebenan, deswegen kurze Irritation. Niko Kovac dazu.
Ich habe in den letzten Wochen auch gesagt, es sind Kleinigkeiten, die fehlen. Ich habe von Mühe gesprochen und heute ist im Grunde genommen das alles auf unsere Seite gefallen. Gegen Stuttgart machen wir das Eigentor, heute war Union die unglückliche Mannschaft und das braucht man manchmal im Fußball, um das Momentum auf seine Seite zu bekommen. Und das haben wir heute gehabt. Aber das ist auch der Anspruch, den wir an uns haben. Wir müssen solche Spiele gut spielen und am besten auch gewinnen.
Und das Mühe, dieses Glück, ja. Das hat ja Stefan schon angesprochen, einmal mit dem Eigentor. Aber es gab ja danach auch noch eine Szene, wo Kobel den Ball hält, wo so ein verdeckter Schuss aus dem spitzen Winkel ist. Es gab halt auch Spiele bei Dortmund, da sind die Dinger reingegangen. Und wenn du dann direkt das 1-1 frisst, dann könnte sich dieses Spiel halt auch noch anders gestalten. Und das war ein zweiter Moment, der den Spielern gezeigt hat, oh, heute ist echt was drin und wir laufen weiter an. Wir werden uns in der zweiten Halbzeit dann belohnen.
Ja, und das, was ja Niko Kovac auszeichnet, diese strenge Hand, das klappt natürlich nicht sofort im ersten Spiel, weil das braucht ja 1, 2, 3 Wochen, bis das auf die Mannschaft auch übertragen wird. Und ich glaube, also wie gesagt, Trendwende, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir schon davon sprechen können. Aber die Mannschaft hat sich, glaube ich, nach Struktur und nach einer Führungshand gesehnt, die ihnen unter Sahin und davor vielleicht auch unter Terzic ein Stück weit gefehlt hat, diese Autorität. Und die bringt halt Kovac mit.
Aber das Programm meines Erachtens, Stefan, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ist so, dass der Trend jetzt theoretisch weitergehen könnte. Sie haben St. Pauli, Lille, Augsburg, Lille. Also es ist denkbar, dass man jetzt positiv weitermarschiert, nee, oder hast du Zweifel?
In der Bundesliga ist es schon möglich, dass sie die 6 Punkte denn dann einfahren. Das sollten sie auch, wenn sie ihr großes Ziel noch erreichen wollen, nämlich die direkte Qualifikation für die Champions League. Wir reden aber hier auch von der Champions League gegen Lille. So, und viele denken, oh, der Name gibt jetzt nicht so viel her. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Die haben eine tolle Qualifikation gespielt, haben sich direkt qualifiziert, punktgleich gleich mit Leverkusen. Schlagen Atletico Madrid und Real Madrid. Also das ist ein Gegner, wo ich jetzt nicht hingehen würde und sagen würde, da kommt Dortmund auf jeden Fall weiter.
Ja, okay, das ist verständlich. Ich meine, du verfolgst ja die Champions League sehr intensiv, weil du die Champions League moderierst in der Schweiz. Und Lille hat einen, wie Stefan sagt, einen kleinen Namen, aber es ist nicht angenehm, ne?
Absolut, Überraschungsteams, genauso wie Brügge auch dazu zählt zum Beispiel in der Champions League. Und Stefan hat schon gesagt, wem die alles schon ein Bein gestellt haben. Also das darf man nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz, wenn Dortmund diesen Aufschwung mitnehmen kann und jetzt die nächsten Spiele gewinnt und dann, glaube ich, auch gegen Lille einen guten Tag erwischt, dann haben sie schon Chancen. Soweit würde ich schon gehen zu sagen, die haben Chancen gegen Lille.
Jetzt ist es ja so, wenn wir die Bundesliga betrachten, dann seid ihr ja einer der Vereine, die vor den Dortmundern stehen, die noch am liebsten überholen wollen, damit sie überhaupt ins europäische Geschäft kommen, möglicherweise sogar noch in die Champions League. Wie siehst du denn diesen Konkurrenten von euch um das internationale Geschäft? Schafft ihr das, da vorne zu bleiben vor dem BVB? Ein bisschen Punktabstand ist es ja.
Also im Moment spricht erstmal nichts dagegen, dass wir den Trend und die Form weiter so beibehalten und konservieren können. Also da gibt es gar keine Signale bei uns, um jetzt für uns zu sprechen. Es gibt einen Haufen Vereine, nicht nur den BVB um uns herum, die da in ähnlicher Punktesphäre rumtoben. Und wir haben für uns, glaube ich, ganz gut das über Jahre hinbekommen, auch im Abstiegskampf jetzt in der Situation, wo wir ein bisschen weiter oben angesiedelt sind, dass wir auf uns schauen und für uns einfach versuchen, die Punkte zu sammeln. Ob es jetzt am Ende ein BVB ist, der ein Punkt vor oder hinter uns ist, oder der VfB Stuttgart oder Freiburg, da sind noch ein paar Kandidaten dabei, das ist uns eigentlich relativ egal. Ich glaube, wenn wir weiter konstant punkten, dann ist wirklich in dieser Saison was Fantastisches möglich. Und was Fantastisches haben wir bis hierhin, glaube ich, auch schon erreicht, dass wir Status quo...
Ja, ihr seid noch nie so gut gewesen zu diesem Zeitpunkt in einer Saison. Also das ist schon irre.
Ganz genau. Da sind wir mächtig stolz drauf. Das wissen wir zu schätzen. Aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen. Wir wollen weitermachen, wollen weiter so konstant punkten und dann schauen wir, was möglich ist.
Aber wie heißt das abgerechnet? Wie heißt das?
Oh, jetzt willst du in die 3 Euro reintreiben. Du bist ja fies.
Also ihr habt natürlich auch die nächsten Wochen schwere Spiele, ne? Also ihr habt schon noch ein Hammerprogramm jetzt vor euch. Die nächsten 4, ich glaube, wenn ihr da Ergebnisse erzielt, dann ist das große Ziel wirklich möglich.
Ja, also wir haben ein großes Selbstbewusstsein. Wir fahren jetzt nach Leipzig. In der letzten Saison sah der Ausflug nach Leipzig ein bisschen anders aus, zum ähnlichen Zeitpunkt. da haben wir ein 1-1 geholt, was überlebenswichtig ist. Jetzt aktuell wissen wir natürlich, dass es eine Top-Mannschaft ist, aber wir haben Selbstbewusstsein. Wir haben schon gegen viele Top-Teams was geholt in der Liga und deswegen haben wir das Selbstbewusstsein gerade und natürlich auch ein bisschen die Freiheit zu sagen, da ist, glaube ich, alles möglich. Und Leipzig hat sicher auch andersrum gesehen, den einen oder anderen Gegner, den sie lieber zu Gast hätten als Mainz 05 an dem Wochenende.
Ja, das wird hochinteressant. Du warst ja zu Anfang der Sendung noch ein bisschen defensiv, was die Champions League und was das europäische Geschäft angeht. Katharina hat Fragen aus dem Netz und da sind auch viele Fragen in die Richtung Mainz und Europa, weil die Zeiten gab es ja mal und die sind in bester Erinnerung bei euren Anhängern. Schieß mal los, was hast du alles reinbekommen,
Nico,
Katharina?
Nico freut sich schon richtig, ich sehe das. Ja, ich steige mal mit unten links ein, mit dieser Frage. Also es dreht sich fast alles, um ehrlich zu sein, ums europäische Geschäft, beziehungsweise auch dann explizit um die Champions League. Und ganz unten links wird hier gefragt, was gibt es denn zu verlieren, wenn man das neue Ziel offensiv formuliert?
Ich bin persönlich der Meinung, es gibt eigentlich nicht viel zu gewinnen, wenn man es macht. Was haben wir davon? Also wir merken jetzt, wir haben es bis jetzt nicht formuliert, wir gewinnen gegen St. Pauli, wir haben eine riesen Euphorie, wir haben mit jedem weiteren Sieg wird die Euphorie nicht weniger, ganz im Gegenteil, sie wird größer. Ich weiß nicht, was es bringen soll, dass wir das jetzt groß rausposaunen, dann verlieren wir vielleicht gegen Leipzig, sind nur noch Siebter und dann kommt ein bisschen Enttäuschung auf. Also keiner kann mir, glaube ich, hier in der Runde erklären und auch irgendwo anders, was das am Ende mit einer höheren Punktzahl zu tun hat, wenn man jetzt offensiv Ziele formuliert. Bodenständigkeit, Fokus aufs nächste Spiel, das hat uns in jeder Situation bis jetzt ausgezeichnet und da bleiben wir dabei. Natürlich träumen wir groß und wir sind auch nicht diejenigen, die pessimistisch an die Situation rangehen. Wir wissen, was da möglich ist. Wir sehen, dass da was ganz Besonderes vor uns liegen kann. Das treibt uns jeden Tag an. Aber das heißt nicht, dass wir das jetzt noch 11 Spieltage vor Schluss rausbesorgen müssen.
Mich würde ja interessieren, ist das intern dann was anderes?
Nee, ähnliche Formulierung, klar. Wir träumen groß, wir wissen, was möglich ist. Wir wissen, Stefan hat gerade gesagt, schwieriges Programm, was uns jetzt erwartet. Wir haben in der Hinrunde, in den 11 Spielen, die jetzt folgen, gegen die Gegner haben wir 20 Punkte geholt. Wenn man das hochrechnet, dann kann man ungefähr sehen, wo das enden würde. Das ist möglich für uns und dass es am Ende ein Platz unter den ersten 7 ist, die wahrscheinlich dann für einen europäischen Wettbewerb reichen, das ist absolut greifbar und wir arbeiten da jeden Tag für. Und wenn es am Ende der 8. Platz wird, dann werden wir sicher ein bisschen enttäuscht sein, aber es ist trotzdem eine hervorragende Leistung von der Mannschaft, gerade wenn man sieht, wo man herkommt.
Ich fasse es ein bisschen zusammen, weil die ersten beiden Fragen links, die wurden beispielsweise schon roundabout beantwortet. Oben rechts dann noch angenommen, es wird was mit Europa. Wird dann die nächste Saison die vermutlich schwerste Saison seit längerer Zeit?
Es wird sicher herausfordernd, das muss man sagen. Wir haben ja selber schon die Erfahrung gemacht, man sieht auch regelmäßig andere Bundesligisten aus einer ähnlichen Größenordnung wie Mainz 05, die dann mit der Herausforderung, europäisch zu spielen, viele englische Wochen zu haben, glaube ich auch, nicht mehr den Fokus rein auf die Bundesliga legen zu können, sondern dann mit diesen besonderen Momenten europäisch zu spielen. Die Bundesligaspiele natürlich zum einen aus der körperlichen Sicht, zum anderen auch aus der mentalen Sicht nicht leichter werden. Das wissen wir. Wir würden es trotzdem am Ende sehr gerne mitmachen und trauen uns zu, das auch so lösen zu können, dass wir da in allen Wettbewerben eine bestmögliche Rolle spielen können.
Dann die wahrscheinlich wichtigste Frage. Sollte Mainz es in die Champions League schaffen, würden Sie sich dann eine Glatze rasieren?
Erstmal finde ich schön, dass wir schon nur noch von der Champions League sprechen und gar nicht mehr von den zwei Wettbewerben, die dahinter kommen, die auch schon ein großer Erfolg für uns wären. Ich würde mir keine Glatze rasieren. Nein, das kann ich hiermit ausschließen.
Irgendwas anderes?
Nee, ich bin ganz zufrieden mit meinem Haarschnitt. Und,
sehr schön. Dankeschön, Nico.
Du hast versucht, Katharina.
Wir haben es versucht. Wir geben nur die Fragen der Fans weiter.
Ja, absolut. Jetzt wollen wir uns Mainz noch mal ein bisschen genauer anschauen und in dieser Zeit, wie soll es anders sein, folgt eine Büttenrede von Norman Soledan.
Die Mainzer Narren jubeln froh, denn unser Trainer ist der Bo. Er jubelt, klatscht und rennt noch mehr und liebt die Fans auch wirklich sehr. Der Bo gibt Gas, da ist er top. Erinnert an der alte Klopp. Den Jürgen hatte mir gern zum Fresse. Doch jetzt der Bo, der ist noch besser. Die Tore kann der Bo nicht schießen. Das muss uns aber nicht verdrießen. Wir haben ja den Burkhard Johnny. Das ist der Mainzer Luca Toni. Der Johnny ist ein frecher Tropf. Macht Tore mit dem Hinterkopf. So schießt er uns von Sieg zu Sieg. Vielleicht bis in die Champions League. Ihr wisst, es ist noch nicht lang her. Da fiel der Abstiegskampf uns schwer. Im Ligakeller waren wir dabei. Es drohte schon die Liga 2. Doch statt in Elversberg, wie cool, spielen wir vielleicht bald in Liverpool. Wer hat das Wunder uns beschert? Mainz auf Platz 5, Fußball verkehrt. Der Bo natürlich, das ist klar. Der Heidel, ja, auch das ist wahr. Auch dieser Mann hier im Trikot, Sportdirektor Bungert, er heißt Nico. Die Tormaschine, die ist gut. Der ganze Kader hat viel Mut. Ein Fußballmärchen, ganz genau. Darauf ein dreifaches.
Hello, hello, hello.
Rein dich oder ich fress dich, das war das Motto unseres Autoren. Ja, aber ernsthaft, was ist Bo Henriksen für Mainz gewesen? So ein Wachmacher, und was ist er immer noch? Was machen sein, was macht ihn aus? Denn seine Bilanz ist echt richtig stark.
Ja, die ist richtig stark. Das hat absolut seine Gründe. So ein bisschen ähnlich wie das, wo wir gerade beim BVB mit Kovac drüber gesprochen haben, ist es manchmal, glaube ich, der Fall, dass man einfach jemanden braucht, der komplett anders tickt als das, was vorher war. Also, ohne jetzt per se sagen zu können, das ist das, was jetzt für jede Situation das Allheilmittel ist. Aber bei uns, in unserer Situation, für unseren Verein, ist und war Bo Henriksen ein absoluter Segen in der Situation. Ein total verrückter Kerl, der in einer Situation, die eigentlich aussichtslos schien, alle nochmal aufgeweckt hat, eine Positivität mitgebracht hat, ein Selbstvertrauen geweckt hat. Und noch dazu ein Faktor, der in der Öffentlichkeit manchmal gar nicht so zum Tragen kommt, weil man eigentlich nur diese wilde, verrückte Art von ihm dann so ein bisschen wahrnimmt, die Emotionalität. Er ist auch inhaltlich ist er ein ganz, ganz hervorragender Mann, der sowohl in den Matchplänen vorm Spiel als auch in der Halbzeit Dinge dann nochmal korrigieren kann und dann einen ganz, ganz wichtigen Faktor in die Mannschaft reinbringt.
Ja. Weil du sprichst ja was an, dieses... Wir haben ja auch Bilder davon, wie er allein schon vor dem Spiel, nicht immer, aber manchmal, als der kam, dachte ich, was ist das denn für ein Vogel so ungefähr? Er rennt erstmal in die Kurve und gibt da Gas, und dann kriegst du natürlich irgendwann auch so einen Stempel ab. Also hier sehen wir so Bilder, das ist vor dem Spiel, da geht er dann raus und dann also, macht er die Leute heiß, und da dachte ich, boah, das ist natürlich schon irgendwie krass, was der da treibt, aber... Er hat sicher auch diese andere Seite, die du gerade erwähnt hast. Und letztlich, der Erfolg gibt ihm da recht, aber 3 Euro, ja, okay, aber mach ich. ja, ich zahle erst mal schnell. Was wolltest du sagen?
Ich wollte das auch sagen. Also es ist ja gerade Fasernacht, deswegen traue ich mich das zu sagen. Als ich den Bo zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist wirklich ein Kasper. Ja. Und zwar durch und durch ein Kasper. Und ich habe gedacht, das kann nicht gut gehen. Und das muss ich Abbitte leisten. Also das, was er gerade auf den Platz bringt, scheint ja wirklich was ganz Tolles zu sein. Wir haben gerade die Erklärung gehört. Trotzdem glaube ich, ich kann ihn mir einfach nicht vorstellen, so ernsthaft vor der Mannschaft und so. Hat er zwei Gesichter oder kann der da den Schalter umlegen oder wie macht er das?
Ja, schon. Also die Spieler haben ihn kennengelernt als jemand, der eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen muss und der sich nicht selbst so wichtig nimmt.
Das sieht aber nicht gut aus.
Er macht das tatsächlich nicht aus einer selbstdarstellerischen Art, sondern weil er gemerkt hat, das bringt dem großen Ganzen was. Und das wissen wir zu schätzen, das wissen wir, um hoch anzurechnen. Die Spieler sehen das auch, dass das keiner ist, der das jetzt für sich selbst braucht, sondern der merkt, Das holt die Fans ab, das gibt über die Fans wieder was in der Atmosphäre auf die Mannschaft und das hilft dem großen Ganzen. Und deswegen nimmt er das gerne in Kauf, da den Lauf immer und immer wieder zu machen und die Fans anzuheizen und einfach zu zeigen, ich bin mir als Trainer jetzt auch nicht so wichtig, dass ich da irgendwie die ganze Zeit in den Katakomben warte und irgendwie Ruhe brauche und da irgendwie mich ganz wichtig tue, sondern ich gehe raus und gebe einmal Feuer und das hilft am Ende allen. Und deswegen kommt er auch gut bei den Jungs an.
Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn er macht es ja nicht kasperhaft. Er stellt sich nicht vor die Kurve und tanzt oder sonstiges, sondern man sieht, dass er mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rausgeht, dass er die anfeuert und halt auch denen sozusagen zeigt, es ist geil, dass ihr da seid und wir wollen zusammen heute Energie entfachen. Und das ist ja auch das, was man von den Spielern auf dem Platz eigentlich verlangt. Man möchte, dass sie sich für eine gute Aktion feiern, dass sie sich abklatschen, dass sie sich Energie geben. Und er macht es ja nur mit den Fans vor. Also für mich ist er fast ein Vorbild, dass er sagt, die Fans sind für uns ein Faktor. Und das ist in Mainz auch einfach so, sowohl auswärts als auch zu Hause. Und er lebt es ja in gewisser Weise nur vor. Und das ist authentisch. Und das ist für mich sogar fast eine Ernsthaftigkeit, weil er seinen Job im Gesamten versteht und nicht nur halt in der Kabine oder halt im Kabinengang.
Ja, man ist halt schnell dabei, da bestimmte Dinge zu interpretieren. Bei Mike Thüberg, der jetzt beim BVB 3 Spiele gemacht hat, ist es durchaus auch kritisch gesehen worden, dass er nach dem Spiel in die Kurve geht und da feiert. Und wie gesagt, ich war auch so wie du am Anfang, dachte ich, oh, das ist aber, der geht aber nach vorne. Aber was man ja auch sieht oft beim Warmmachen, Stefan, dass er von Spieler zu Spieler geht, mit jedem nochmal spricht und da auch der Eindruck, da gibt es ein ganz enges Verhältnis. Da ist Nähe und zwar eine positive Nähe.
Absolut. Also erstmal muss man sagen, wenn du taktisch, inhaltlich nicht gut bist, dann wird das andere nicht funktionieren, wenn du nur über die Motivation kommst. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, und jetzt sehen wir gerade die Bilder, er hat ein unglaublich inniges Verhältnis relativ schnell aufgebaut zu seinen Spielern, hat das Vertrauen in einer schwierigen Phase relativ schnell aufgebaut, wie Nico so ein bisschen bei Dortmund, hat er das getan bei Mainz in der letzten Saison. Und das ist ja der Schlüssel. So folgen dir die Spieler. Denn Mainz kann nur funktionieren, das war immer so, das ist so und wird immer so sein, nur im Kollektiv. Du hast natürlich Ausnahmespieler wie ein Johnny Burkhardt vorne, der den Unterschied schon ausmacht. Oder wenn die Abwehr so stabil ist. Aber Mainz funktioniert nur als Kollektiv. Und Bo Henrichs ist ein Teil und sieht sich als Teil des Puzzleteils, sage ich jetzt mal. Und er vermittelt das und das ist herausragend. Und die Spieler folgen. Wärst du nicht charakterlich in Ordnung? Und offen und ehrlich würden dir die Spieler nicht folgen.
Und der Eindruck, den wir da gewinnen, nur der Beobachtung dieser Bilder, wie ist das von innen, dieses Verhältnis? Ist das näher vielleicht fast als bei anderen Spielertrainer-Konstellationen oder wie siehst du das?
Also ich glaube, das hat zwei Facetten. Also das eine ist, es spiegelt natürlich schon eine Nähe wieder und eine Wertschätzung auch den Spielern gegenüber, wenn man sich auch nochmal da die Zeit und den Moment nimmt, wie vorher bei den Fans, dann nochmal mit jedem ein Einzelgespräch zu führen und da wirklich auf die wichtigen Dinge hinzuweisen. Und das zweite ist, dass er sich nicht ewig in taktischen Sitzungen verliert, wo er für jeden Einzelnen genau nochmal die To-Dos abgibt, sondern es ist so, wir haben in den Taktiksitzungen dann wirklich einen Matchplan und da kriegen wir schon gesagt, was so im Kollektiv gemacht werden muss. Die sind aber kurz und prägnant, so dass die Jungs da auch wirklich drin sitzen, haben alle Infos und sind dann nicht irgendwie gelangweilt, weil es 30, 40 Minuten dauert, insgesamt über eine Woche addiert, sondern es ist kurz und prägnant. Gibt dafür dann eher nochmal im Vorfeld, dann wirklich in dem Moment, wo es auch im Kopf hängen bleibt, kurz vorm Spiel, nochmal die wichtigsten Sachen mit. Ist auch gerne mit der Taktiktafel nochmal unterwegs in der Kabine und zeigt nochmal einzelnen Spielern oder in Zweier-, Dreiergruppen Dinge, die ihm wichtig sind. Und ich glaube, das ist auch ein gewisses Geheimnis, dass er sich nicht vor der gesamten Truppe verewigt mit Infos, die eigentlich auf einzelne Spieler sehr zielgerichtet sind.
Okay, wir wollen ihn selber auch mal hören. Zu sich selbst, seiner Arbeitsweise und wie er so gesehen wird.
Für mich total egal, ich muss nur dieses Spiel gewinnen. Das Wichtigste ist, dass die Spieler weiß das, was alles andere. Ich habe das gehört für die letzten 20 Jahre, auch in Dänemark, in Switzerland. Und das ist nicht ein Problem für mich.
Dass du immer nur Emotionen bist?
Nein, weil das ist wichtig im Leben. Das ist wichtig, dass du Emotionen hast. Und wenn du das nicht hast, dann ist das nicht Spaß. Muss Spaß werden. Aber wir müssen auch ein bisschen schlau werden. Und wenn du diesen zwei zusammen hast, dann hoffentlich bist du ein guter Trainer.
Ja, und das scheint ja wirklich zu sein. Also Spaß und ein bisschen schlau werden, aber eben nicht Überbetonung von diesem Taktischen. Christian Heidel hat ja gesagt, Bo Henrichsen war unsere letzte Chance. Wie hat er das gemeint und wie findet Mainz immer wieder diese außergewöhnlichen Trainer? Da habt ihr oder Christian Heidel möglicherweise ein besonderes Händchen für.
Ja, also es war auf jeden Fall die letzte Chance. Also es ist ziemlich genau 12 Monate her. Da war die Situation eine komplett andere. Es war alles andere als Euphorie. Es war auch Fastnachtszeit, aber nicht so
euphorisch. Ihr wart 17. ne?
Ganz genau. Es war eigentlich kaum vorstellbar, dass wir da die Kurve kriegen. Auch aufgrund der Performance, die wir damals hatten. Die gesamte Stimmung, die war ziemlich negativ. Und es war einfach so, dass man, glaube ich, nicht mit einer 0815-Lösung da hätte den Turnover hinbekommen können, sondern es hat genau das gebraucht. Jemand, der verrückt genug ist, um noch dran zu glauben, erstmal in erster Linie. Ich glaube, du schaffst es nicht, wenn du selber nicht 100% überzeugt bist, dann auch eine Mannschaft da mit dem Feuer zu entfachen. Und das hat er in erster Linie so hinbekommen. Also seine erste Amtshandlung war tatsächlich rumzugehen und allen klarzumachen, ey, wir schaffen das und das ist rechnerisch möglich und es hat schon ganz, ganz viele andere Wunder gegeben und hat so nach und nach das Feuer zum Lodern bekommen und das war natürlich der alles entscheidende Faktor für uns damals.
Aber wenn man sich die Namen mal an, so vergegenwärtigt, Klopp und Tuchel und auch Bo Svensson, jetzt Henriksen und ein paar dazwischen noch, also das ist schon eine besondere Liste an Trainern, die Mainz da aus dem jeweils aus dem Nichts, also Klopp als Spieler hochgeholt, Tuchel von der U19 hochgeholt, die anderen waren in Deutschland auch kein wirklicher Begriff, also das ist schon eine Fähigkeit. Ne?
Ja, absolut und das ist so überraschend, dass das da so ein Nest in Mainz ist, wo die da offensichtlich da aus dem Ei schlüpfen. Aber man muss ja auch sagen, dass die Mannschaft ja auch einen Anteil daran hat, das ist ja nicht nur der Trainer.
Nee, klar.
Und da ist ja auch, muss man sagen, bei Mainz passt ja einiges. Da ist so ein Amiri, der sicherlich für euch ein Königstransfer war, ganz sicher. Der hat euch auch da wirklich den Glanz gebracht. Dann habt ihr aber auch ganz andere Typen, wie zum Beispiel den Chor, der jetzt gestern die gelbe Karte bekommen hat, jetzt in der ewigen gelben Karte-Rangliste auf Platz 2 steht. Der hat Hollerbach überholt.
Aber ob er den Stefan
noch kriegt,
ist die Frage.
Und er hat noch einen vor sich, den er jetzt möglicherweise auch noch irgendwann erreicht. Also solche Typen braucht man ja auch. Und deswegen glaube ich, dass sie auch eine gute Mischung in der Mannschaft hat, aus der der Trainer das Beste macht. Mhm. Richtig?
Ja, absolut. Wir hören viele, viele Dinge zu. Die Mannschaft natürlich. Wir hatten damals Nadim Amiri dann verpflichtet, der ein entscheidender Faktor ist. Wir haben Johnny Burkhardt aus einer langen Verletzung zurückbekommen dann. Er war dann auch gerade rechtzeitig in Topform, um natürlich seinen Teil zu beizutragen und dann auch dort ganz entscheidende Tore zu schießen, aber auch der Trainer hat den einen oder anderen so ein bisschen aus der Versenkung geholt, Brian Gruder, der hat vorher tatsächlich noch nicht wirklich eine Rolle gespielt und ist dann unter ihm komplett aufgeblüht und hat seine PS dann am Ende auch auf die Strecke bekommen, um der Spieler zu werden, den er in der Rückrunde dann für uns dargestellt hat und mit einer mordsmäßigen Ablösesumme dann sogar in die Premier League gewechselt ist. Ja. Also es waren viele Faktoren und um nochmal zurückzukommen, natürlich Christian Heidel, der da auch einfach ein ganz, ganz hervorragendes Fingerspitzen- und Bauchgefühl hat, um Trainerpersönlichkeiten zu identifizieren und ihnen dann auch das Vertrauen und die Freiheit zu geben, dann ihren Job dort ausführen zu können. Und das ist natürlich über die Zeit von 25, 30 Jahren, die er dabei für Mainz 05 arbeitet, ein mitentscheidender Faktor, dass wir überhaupt so lange in der Bundesliga präsent sind.
Ich habe mal eine Frage, Flo. Ja. Senden wir 2,5 Stunden durch ohne Werbung oder wie geht das heute?
Ich könnte Ihnen sagen, was der Hintergrund ist.
Also,
ich sag mal ehrlich jetzt.
Willst du rauchen?
Ich könnte Ihnen sagen, was der Hintergrund dieser Frage ist. Aber wir machen jetzt, Stefan, und du bleibst sitzen, einen Spot, Hinweise von unserem Sportwettpartner. Und dann geht's gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass. Und du musst noch ein bisschen
ganz
Geduld
spontan,
haben, bevor
es.
Da bin ich zu viel versprochen, da sind wir schon wieder. Und wollen auch noch ein bisschen über dich sprechen. Und da legt Katharina erstmal thematisch vor zu Nico Bungert.
Ja, wir wollen den Weg noch mal ein bisschen skizzieren. Wie ist er eigentlich gekommen? Von Jørn Andersen damals geholt worden, 2008. Das war der Trainer, der nach Jürgen Klopp kam. Aus Offenbach wurde Nico Bungert damals für 40.000 Euro geholt. Also noch andere Summen, als das heutzutage der Fall ist. Und erfolgreiche Zeiten damals mit ihm erlebt. Man stieg auf damals, stand im DFB-Pokal-Halbfinale. Aber trotzdem wurde Andersen dann im August 2009 von ihm, von Christian Heidel, entlassen. Und das mit folgender Begründung. Andersen und Mainz, das hat von der Philosophie her nicht zusammengepasst. Also wir haben ja gerade gehört, er hat da ein Händchen für, wurde hier gesagt, zu gucken, wer passt nicht. In diesem Fall war er der Meinung, nee, das ist in diesem Fall nicht mehr der Fall. Danach kam dann übrigens Thomas Tuchel. Aber wir bleiben nochmal bei Nico Bunga. Das heißt, sein Förderer war plötzlich weg. Aber er blieb insgesamt ja trotzdem 11 Jahre, wurde zum Führungsspieler, ja auch zum Mannschaftskapitän und hat dann einen sehr emotionalen Abschied am 18. Mai 2019 gegen Hoffenheim erlebt. 4:2 hat man da gewonnen. Und er selbst hat fast noch einen Jahrhunderttreffer erzielt. Wir gucken uns das Ganze mal zusammen an. Hier ist es fast nicht richtig erkennbar aufgrund der Latte. Hier aber dann, spätestens hier. Und aufgrund dieses Fast-Tores hat er sich auch fast den Namen Zlatan Bungert eingeheimst. Also eine sehr emotionale, eine sehr schöne Zeit, die er da als Spieler verbracht hat. Und das, obwohl er ja in Bochum geboren ist, dort oben eigentlich auch seine ersten Schritte als Fußballer gemacht hat und dann in der Rheinhessen so lange hängen geblieben. Warum denn eigentlich? Was ist denn so das Besondere an den Mainzern?
Ja, ist zum einen, glaube ich, die Stadt hervorzuheben, die so von der Lebensfreude, von der Kultur, von einem schönen Miteinander lebt. Also ich habe mich da vom ersten Tag sehr wohl gefühlt und der Verein steht dem im Nichts nach, ganz im Gegenteil. Der Verein ist wie eine kleine Familie, die Mitarbeiter sowohl in der Lizenzspielermannschaft als auch im gesamten Verein, so in der Direktorenebene, da sind fast alle schon genauso lange dort wie ich ansässig. Also es ist wirklich so, dass alle für den Verein leben und bluten und mit dem ganzen Herzen dahinter sind und das spürt man. Und ich habe tatsächlich auch, wenn man schnell dabei ist, sowas zu sagen, ich habe von Anfang an gemerkt, das passt auch mit mir einfach in dem Verein sehr gut, weil Mainz, glaube ich, so ein bisschen die Underdog-Rolle spielt in der Liga. Mhm. Ich das für mich selbst auch immer so ein bisschen identifiziert habe. Ich war jetzt nie der talentierteste Spieler, aber habe immer versucht, da irgendwie mit 120% mithalten zu können auf einem Level, wo ich eigentlich nicht ganz hingehöre. Und das hat einfach gepasst, gab eine große Schnittmenge und bin da einfach mit der Zeit immer glücklicher geworden und immer noch da.
Hast du denn gleich gewusst, nachdem dieser emotionale Abschied da war, ob du Richtung Trainer gehst oder Richtung Funktionär? Du warst ja auch ein paar Mal auch als Co-Trainer dann am Start. Wie hat sich dein Weg da jetzt so entwickelt, dass du jetzt Sportdirektor bist und das Gefühl hast, das ist auch der richtige Job für mich?
Ja, ich glaube, das ist eine spannende Phase für jeden Spieler, der die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Wie geht es dann weiter? Was kann man da machen? Will man überhaupt dem Fußball treu bleiben? Wenn ja, in welcher Form? Und ich habe tatsächlich eine Weile gebraucht oder habe mir auch die Zeit gegeben, überall mal so ein bisschen reinzufühlen und auch mal eine Zeit zu haben. Da hat sich im Verein dann eine Rolle namens Vereinsbotschafter ergeben, wo ich jetzt nicht jedes Wochenende in ein Fußballstadion heim und auswärts unterwegs bin, sondern ein bisschen Abstand habe. Um dann auch ein Studium voranzutreiben, um intern ein bisschen zu hospitieren. Ich wusste es nicht von Tag 1. Ich habe dann zweimal in der Co-Trainerrolle mitgearbeitet, habe dann festgestellt, das ist schon spaßig und ist auch was, was mich für einen kurzen Zeitraum erfüllt hat, ist aber nicht das, was ich jetzt noch 30 Jahre machen möchte. Und es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass es so in die Verantwortungsebene gehen soll im sportlichen Bereich, ohne dass es jetzt definiert war mit einem Titel Sportdirektor. Und irgendwann, nach mehreren Gesprächen, kam es dann jetzt im vergangenen Sommer dazu, dass Christian Heidel nach der Info von Martin Schmidt, dass er einen Schritt zurück machen will, mir das quasi angeboten hat, diesen Job so auszufüllen. Und das war zum Zeitpunkt für mich sehr überraschend. Aber ich fühlte mich da vorbereitet und gerade, glaube ich, in diesem Konstrukt mit Christian Heidel, mit ganz vielen anderen Mitstreitern, mit unserem Chef-Scout Bernd Legien und Michael Schönweiz, der dazugekommen ist, Martin Schmidt, glaube ich, dass eine Konstellation war, in der man auch gut wachsen und ankommen konnte.
Jetzt gucken wir nochmal, Stefan, auf das Spiel der Mainzer gestern. Das war sicher nicht euer bestes Spiel, aber es ist ja auch gut, wenn man solche Spiele am Ende zieht. Da gab es aber eine Szene, da hätte St. Pauli in Führung gehen können, weil es einen Elfmeterpfiff gab für sie. Das ist hier nicht richtig gut zu sehen auf den ersten Blick, aber gut, dass es den VAR gibt in dieser Situation dann, ne?
Ja, jetzt loben wir ihn mal, genau. War natürlich in keinster Weise irgendein Kontakt, wie man ja hier sieht. Hätte in der Konsequenz eigentlich noch gelb geben sollen müssen.
Gegen Sade.
Genau. Aber gut, dass wir ihn haben. Also loben wir heute mal den Video Assistant.
Wo sitzt du denn während des Spiels?
Ich sitze tatsächlich oben bei den Videoanalysten.
Und hast du direkt gesehen, dass da keine Berührung war? Du hast erst gedacht, auch da könnte der Elfmeterpfiff richtig sein.
Also wir haben dann auch tatsächlich unsere Videobilder zwei, dreimal gecheckt. In der Live-Geschwindigkeit war es schwer zu sehen dann von der Tribüne aus, aber nach ein, zweimal hingucken war es relativ klar und deswegen auch natürlich gut, dass wir in dem Fall ohne Elfmeter davon gefahren
sind. Aber nochmal zurück zum Spiel, ganz kurz. Das war dieses Spiel, was unglaublich schwierig war. Also ihr wart ja die glücklicheren Gewinner, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber so wie du sagst, die Spiele musst du ziehen, wenn du da oben wirklich reinkommen willst oder bleiben willst und euer Ziel erreichen wollt. Genau diese Spieler, da kommt das oft drauf an.
Und das 1:0 von Lee in der 67. Minute, Almut, da geht voraus ein, ich sage, Torwartfehler mit Fragezeichen. Wie siehst du das als Torhüterin?
Ja, man hat da schon den Anspruch, dass man ihn festhält, weil sie schätzt den Ball halt minimal falsch ein. Also er ist mit dem Oberkörper so weit vorne, dass der Ball nicht richtig in den sogenannten Korb reinfällt, sondern ihm gegen die Brust erst geht und dann halt über die Arme rausrollt. Das ist halt, diese 10 Zentimeter, die der Ball ihn zu früh trifft. Und man sieht aber auch vom Hintertor sehr gut, dass dieser Ball unheimlich flattert. Also den hat der Spieler perfekt,
runter, ne?
Genau, perfekt getroffen, dass er sehr schwer berechenbar ist. Da hätte man im Nachhinein sagen können, vielleicht soll er ihn nicht versuchen zu fangen, sondern wie man das auch von Manuel Neuer oder von vielen anderen kennt, dass er ihn vielleicht zur Seite irgendwie wegbaggert. Aber man muss einfach mal festhalten, dass Vasil ein Faktor ist bei St. Pauli, dass sie
ein sehr guter Torhüter,
viele,
ne,
Punkte geholt haben. Er hat die Saison sehr konstant gespielt und dann muss man ihm das in dem Moment auch mal zugestehen. Und Mainz hat da das Glück, dass sie den Abpraller bekommen und den reinmachen.
Ja. Wir gucken auf das 2:0 von Paul Nebel, den ihr zurückgeholt habt aus einer Leihe von Karlsruhe und der echt performt diese Saison, ne?
Ja, absolut. Paul ist da so das Paradebeispiel, glaube ich, für den Jugendspieler bei uns, der da wirklich mit Herzblut bei der Sache ist, der noch ein bisschen Entwicklungszeit gebraucht hat. Die hat er beim KSC bekommen, hat das unglaublich gut gemacht, ist immer klar im Kopf gewesen, auch am Anfang der Saison, als er nach seiner Rückkehr noch nicht direkt in der Startelf stand. Tatsächlich war das Hinspiel gegen St. Pauli da, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment für ihn, wo er 30 Minuten erst mal auf den Platz kam und eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat. Und seitdem ist er nicht mehr aus der Startelf wegzudenken, macht es richtig gut, hat in jedem Spiel die meisten Laufmeter von uns und ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja.
So langsam zum Ende dieses Mainz-Blockes. Stefan, was glaubst du, was ist realistisch am Ende der Saison? Sag mal, also Champions League?
Für Mainz?
Ja.
Das glaube ich nicht.
Europa League?
Könnte sein.
Okay.
Wäre ich Spieler von euch, würde ich sagen, ich will in die Champions League. Ist doch überhaupt keine Frage. Natürlich will ich da rein, weil die Möglichkeit ja besteht. Aber du hast noch so viele im Rücken mit hoher Qualität, ob es Leipzig, Stuttgart, die jetzt dir heute nachlegen. Also ich glaube nicht, dass es reicht für die Champions League. Würde mir aber wünschen, wenn ihr weiter so performt, dass es für Europa reicht.
Schau, das Schöne an Mainz ist, warum es ja auch gerade so gut läuft. Und wir haben es ja dann auch an solchen Spielen gesehen, wie das gegen St. Pauli. Der berühmte Lauf ist ja, weil man so gesehen nicht mehr viel zu verlieren hat. Mhm. Weil alles, was man jetzt schon erreicht hat, ist sehr positiv, ist eine Überraschung. Es ist möglich, ich würde auch mit der Einstellung da reingehen, wir wollen die Champions League. Weil wenn es dann nicht klappt, ist die Enttäuschung trotzdem nicht so groß, wenn es dann doch vielleicht nur Platz 6, 7 oder 8 wird. Natürlich, wenn man dann mal dran schnuppert, dann will man natürlich auch da rein. Aber ich glaube, so Platz 7 ist absolut realistisch für Mainz.
Aber wir haben es ja schon gesagt, der März wird nicht einfach für die Mainzer. Trotzdem würdest du sagen, die sollen sich ruhig große Ziele setzen und das ernsthaft angehen, ne?
Ich würde von der Champions League auch nicht reden, wenn ich Mainz 05 wäre. Denn dann heißt es danach, die sind durchgedreht und haben schon von der Champions League geträumt.
Und jetzt sind sie doch nur Neunter
gelandet. Ja, genau. Also ich glaube, ich kriege keinen Widerspruch, wenn sie Conference League wird, dass ihr auch zufrieden seid. Und Hauptsache international. Und auch das, muss man sagen, ist noch nicht sicher. Denn es gibt unglaublich gute Mannschaften drumherum.
Ja. Ähnlich deine Einstellung oder Einschätzung von Mainz und den Saisonzielen?
Das Schöne ist, dass, was Nico ja auch schon angesprochen hat, dass viele schon sehr, sehr lange im Verein spielen. Das heißt, es wird jetzt nicht jemand im Hintergrund etwas entwickeln, was unglaubwürdig ist. Und so ist es bei den Spielern auch. Also selbst auch ein Paul Nebel, wenn er beim KSC gespielt hat, der ist ja ausgebildet beim Mainz. Und das macht es auch aus in dieser Saison, dass die Spieler so Stützen haben, wie ein Zentner, wie ein Nebel, wie ein Burkhardt und so, die alle diese Philosophie komplett verinnerlicht haben. Und auch das, was vom Hintergrund, vom Funktionsteam, von der Geschäftsstelle, das ist halt alles eins. Und die denken gleich. Und dieses gleiche Denken gibt dir dann die Bodenständigkeit, auch erfolgreich zu sein und jetzt nicht irgendwo utopisch zu werden.
Du kannst zumindest mitnehmen, ich will dich jetzt nicht nochmal fragen, wo ihr landen werdet, du kannst zumindest mitnehmen, ganz viele hier aus der Runde wünschen euch offensichtlich Erfolg in dieser Saison und empfinden Mainz 05 als einen sehr sympathischen Verein, der tolle Arbeit macht. Nico,
Dankeschön.
Danke dir für den Moment. Wir machen endlich, Effe, gleich Feuer frei, die Pause, die du dir gewünscht hast, und sprechen danach über Bayer 04 Leverkusen, deren Auftritt in Kiel und auch das, was wir daraus ableiten können auf dieses Champions-Duell mit den Bayern, wo wir uns alle so sehr drauf freuen. Das gleich im Stahlberg Doppelpass. Ich habe Ihnen gesagt, wir wollen uns Bayer Leverkusen anschauen, weil natürlich die Diskussionen ja darum gehen, wir haben ja auch die Frage der Woche so gestellt, dann in diesem innerdeutschen Champions-League-Duell. Ist dann eigentlich Bayer Leverkusen Favorit oder Bayern München? Und natürlich wollen sie auch in der Bundesliga ihre kleine Chance, die sie haben, die Bayern noch abzufangen, auch wahrnehmen. Und deshalb gucken wir mal, wie das gestern in Kiel gelaufen ist für Bayer 04 Leverkusen.
Schmerzhaft war er schon, dieser Auftritt in Kiel. Sportlich wird der Meister vom Aufsteiger aber nicht herausgefordert. Florian Wirtz erst hart angegangen, dann in Spiellaune. Beim 1:0 durch Schick noch unbeteiligt, das 2:0 durch Adli legt Leverkusens Unterschiedsspieler dann aber mustergültig auf. Bayer besteht den Charaktertest in Kiel. Leverkusen bleibt in Schlagdistanz um den Meistertitel. Darüber hinaus gibt der 2:0-Sieg natürlich auch ein gutes Feeling für die Highlightspiele in der Königsklasse. Die Alonso 11 geht mit breiter Brust ins Achtelfinale gegen die Münchner.
Ich glaube, was wir gezeigt haben, einfach auch in den letzten Jahren, dass wir Qualität haben.
Gefühlt die Werkself aktuell mit der besseren Formkurve. Beim Topspiel in der Bundesliga zuletzt pure Dominanz. 16:2 Torschüsse, die Bayern vorgeführt, nur die Tore fehlten. Noch keine Pleite in 6 Spielen. Alonso glänzt mit einer Fabelbilanz gegen die Münchner. Wir fragen uns, warum sollte sich das in der Königsklasse ändern?
Ja, warum eigentlich, Stefan? Warum sollte sich diese Alonso-Bilanz ändern, der jetzt in den letzten 6 Spielen 3-mal gegen die Bayern gewonnen hat, 3-mal unentschieden gespielt hat, nie verloren hat? Warum sollte das jetzt in der Champions League anders sein?
Also es ist erstmal eine sehr gute Bilanz, muss ich sagen. Aber das ist in Champions League.
Ja, stimmt.
So. Thomas Müller hat ja was gesagt, sie sind Underdog, aber sie wollen natürlich ins Viertelfinale einziehen. Das ist ein Spiel, weil die Frage wird ja gleich kommen von dir, was ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich dafür 3 Euro bezahlen muss, aber das ist ein typisches 50-50-Spiel. Wir können uns in der Bundesliga an die 2 Spiele Leverkusen gegen Bayern bzw. Bayern-Leverkusen erinnern, wo Alonso 2 komplett andere Taktiken angewandt hat. Ja? Also in München total defensiv, destruktiv, eigentlich gar nicht so die Stärken ausgespielt, die sie eigentlich haben, vor allen Dingen im Spiel nach vorne. Und im Rückspiel in Leverkusen genau das Gegenteil gemacht hat, nämlich vorne draufgehen, Pressing, Abstände halten und Bayern das Leben schwer gemacht hat. Zurück zur Frage.
Weißt du die noch?
Die Königsklasse ist ein anderer Wettbewerb.
So, jetzt aber 3 Euro.
Ja.
Aber Leverkusen, nochmal, Leverkusen muss sich überhaupt nicht verstecken. Die spielen wirklich einen wunderbaren, attraktiven Fußball, haben gestern ihre Pflichtaufgabe da herausragend gelöst.
Ja. Das wird, glaube ich, für alle Zuschauer interessante Spiele, die wir jetzt im März sehen.
Trotzdem, ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, als Stefan sagte, das ist ein 50-50-Spiel, hast du ein bisschen den Kopf geschüttelt.
Ja, ich musste auch lachen, als du Stefan die Frage gestellt hast, weil ich glaube, er hat überlegt, wie er das quasi jetzt auf Bayern-Seite dreht. Ich glaube, aufgrund der aktuellen Form beider Teams und aufgrund der letzten Wochen auch beider Teams und wie ich Leverkusen wahrnehme, allen voran auch in der Champions League, das einzige deutsche Team, das sich direkt qualifiziert hat. Viele Große haben sich schwer getan. Die sind einfach sehr konstant. Nicht nur sehr konstant, sondern sie hatten auch schon ein kleineres Loch in der Saison, aus dem sie wieder rausgekommen sind und danach diese Konstanz aufgebaut haben. Und Bayern wirkt auf mich relativ unsicher in den vergangenen Spielen. Ob das jetzt Celtic war in der Champions League, ob das jetzt in der Bundesliga war, auch gegen Leverkusen. Das war eine Machtdemonstration, auch wenn es die Bayern gerne so verkaufen. Wir wollten einfach nur den Punkt mitnehmen und gut ist. Sehe ich Leverkusen aktuell tatsächlich vorne. Das heißt, diese Außenseiterrolle, die Thomas Müller so ironisch genannt hat, ja. Wenn man jetzt rein die Form beider Teams in den letzten Wochen betrachtet, tendenziell auch, wenn man Bayern nicht als Außenseiter definieren kann, klar, aber würde die Außenseiterrolle eher den Bayern zufallen als Leverkusen.
Geht da jemand mit? Also, oder bist du auch bei 50-50?
Entschuldigung. Nee, bitte. Nein. Alles gut.
Also ich glaube, dass du das sehr gut argumentiert hast. Und man darf auch nicht vergessen, dass in dem Topspiel, was wir gerade gesehen haben, Alonso ja auch für mich den großen Fehler gemacht hat, ohne einen echten Neuner zu spielen. Sonst wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Trotzdem glaube ich, für mich ist der FC Bayern der Favorit. Das sage ich nicht, weil ich hier in München bin, sondern dieser Verein und diese Mannschaft haben eine solch unfassbare Erfahrung in der Champions League. Und immer wenn es dann auch eng wurde, waren sie da. Also das Villarreal, wann war das? Vor 3 Jahren, glaube ich, das war ein Ausrutscher. Für mich ist die Erfahrung und die Klasse auf dem Platz, sollte Harry Kane fit sein, ausschlaggebend, dass Bayern München weiterkommt.
Was ist ohne Harry Kane?
Bitte?
Ohne Harry Kane?
Dann wird es eng. Aber es ist ja nun ein Wenn und Aber. Also ich glaube, dass
aber ich meine, gegen Celtic, das war ja knapp. Also das wäre fast in die Verlängerung gegangen. Also ja, das war jetzt nicht souverän.
Klar, aber...
Und ich würde sagen, Leverkusen ist besser als Celtic.
Aber in großen Spielen hat der FC Bayern immer gezeigt. Ne?
Findest du nicht?
Klein Mühe vielleicht.
Nee.
Das berühmte Mühe. Ich weiß gar nicht, was ein Mühe ist. Also es ist hier so als Sprachgebrauch eingeführt.
Das ist irgendeine ganz kleine Maßeinheit.
Das habe ich mitbekommen.
Das ist eher so norddeutsches Mühe.
Also ein Mühe. Also, also ich bleibe trotzdem dabei, dass ich glaube, dass Bayern aufgrund der Erfahrung und aufgrund auch der individuellen Klasse für mich der Favorit ist. Aber 50-50 ist schon richtig.
Wir gucken mal rein ins gestrige Spiel von Leverkusen. Da hat dann ein Neuner, nämlich Patrick Schick, das erste Tor erzielt, schon in der 9. Minute, Stefan.
Für mich ein herausragender Stürmer. Also es wäre sogar einer nach Harry Kane für Bayern München in meinen Augen. Das ist ein Stürmer, der absolut den Unterschied ausmacht. Nicht nur physisch, sondern auch technisch brillant. Das ist schon ein Unterschied, auch ein Unterschiedsspieler für Bayer Leverkusen übrigens.
Wenn man Elfmeter rausrechnen würde, ist er auch der beste Schütze in der Bundesliga.
Genau, und kam aus einer Verletzung, liegt schon ein bisschen weiter zurück, aber das ist ein unfassbarer Stürmer. Also den hätte Bayern München mit Sicherheit auch gerne in der eigenen Reihe.
Zumal sie ja keinen Ersatz für Harry Kane, keinen adäquaten haben.
Nee, das hat Leverkusen mit Boniface. Nochmal ein Vorteil vielleicht.
Ja, das stimmt, aber natürlich wäre Patrick Schick keiner, der sagt, ich komme als Backup, sondern das ist einer, der einen anderen Anspruch haben muss.
Ja, aber eigentlich, wenn Alonso taktisch anders aufstellt, eben nicht mit dieser neuen, ob es jetzt Schick ist oder Boniface, du hörst ihn nicht.
Ja,
er nimmt auf der Bank Platz, er spielt die Rolle, wenn er reinkommt, ist er da, du kannst dich 100% auf ihn verlassen und das spricht auch für den Charakter eines Spielers und das zeichnet Schick übrigens aus.
Mhm. Nico, mich interessiert deine Meinung zur folgenden Szene, das war die 12. Minute, da gab es einen Foul an Wirtz und dann die Entscheidung des Schiedsrichters gelb. Wir gucken uns das mal an und ich würde gerne von dir hören, ob du die Entscheidung für richtig hältst oder nicht. Du musst vielleicht ein bisschen auf die Zeitlupen warten, da sieht man erst, was genau passiert ist.
Ja, tatsächlich habe ich sie noch nicht gesehen, deswegen gucke ich es mir mal gerade an. Nee, da finde ich, muss ich sagen, gelb völlig in Ordnung. Also du willst jetzt darauf hinaus, ob es mehr ist? Oder
ja, ob es mehr ist, weil er wirklich fast auf die Achillessehne oder auf jeden Fall auf die Ferse.
Ich glaube, mittlerweile hat sich so ein bisschen entwickelt in der Bewertung, relativ schnell Richtung Rot zu tendieren, wenn es Knöchel und ein bisschen oberhalb ist, was glaube ich auch in Ordnung ist. Aber das sehe ich da jetzt nicht gegeben. Er kommt schon, es ist super unangenehm für Wirtz, aber er kommt glaube ich schon im Bereich der Ferse dort drauf. Auch man sieht ein bisschen zu spät nur zum Ball. Es ist glaube ich nicht so bösartig, dass für mich.
Aber das ist die Achillessehne und da kann ja alles Mögliche passieren. Und da muss man schon sagen, also da, für mich ist das ein klares Rot und ich glaube auch, dass ein Spieler wie Wirtz da möglicherweise, ist unser bester Spieler möglicherweise, der hier kaputt getreten wird, wenn er Pech hat.
Stefan,
da müsste schon mehr geschützt werden. Ja, also
ich bin bei Alfred absolut, das ist eine rote Karte von hinten. Wenn du deinen Gegenspieler auch nicht siehst, das sind die bösesten Fouls für mich. Und dennoch mit der Sohle auf die Achillessehne, also das ist für mich auch rot.
Es ist auch ein Unterschied für mich zum Beispiel, ob er zum Ball geht. Also wenn du den Tritt auf den Fuß machst, dann hast du ja nicht unbedingt die Intention, den Ball wegzuspielen. Wegzuspielen wäre ja mit der Fußspitze oder so. Und selbst wenn du den Fuß vor den Ball stellen willst, damit Wirtz vielleicht mit dem Ball drüber fallen würde, dann würdest du ja auch nicht auf den Fuß treten. Und deswegen ist die Bewegung schon eher klar, dass er ihn verletzen will oder ihm Schaden zufügen will. Und deswegen ist es halt auch eher rot.
weil die Intention des Spielers was anderes ist. Ich will irgendwie den Ball treffen oder ich will halt den Gegenspieler treffen.
Okay, also das, diese Szene, da gibt es unterschiedliche Meinungen hier in der Runde, aber wir gucken noch auf das 2:0 von Adli, Stefan. Da ist dann wieder Florian Wirtz in einer Rolle, die er eben auch beherrscht, nämlich den Ball genau zum richtigen Moment zu spielen.
Ja, wenn er Tempo aufnehmen kann, mit dem Ball auf die Abwehrreihe zulaufen und dann genau diese Lücke zu erkennen. Mich freut das für Adli, muss ich sagen. Lange, lange verletzt gewesen, zurückgekommen, gestern Assist gemacht, ein Tor gemacht. Aber das macht halt den Unterschied, ja, hier, genau diese Szene. Ja, jetzt nimmt er Tempo auf, wartet, jetzt sieht der Adli, der eben durchzieht, knapp kein Abseits.
Ja, weil der Fuß des Kielers hinten noch näher zur Torauslinie ist, ja. Nein.
Offensiv sind die schon sehr, sehr gut aufgestellt. Die
ja. Bist du immer noch bei 50-50?
Ja, natürlich. Ja. Ich kann es mich ja nicht
verstehen. Das ist ja für dich als ehemaligen Bayern-Kapitän ist das ja eigentlich das schon ja sehr, sehr negativ.
Ich weiß doch auch, dass Leverkusen, wenn du den Fußball siehst, gerade attraktiver ist und spektakulärer ist. Ist ja überhaupt keine Frage. Aber so ein Spiel in der Champions League ist ein anderes Spiel. Da kommt das auf Kleinigkeiten an. Du hast vorhin gesagt, sie haben gegen Celtic gespielt und haben sich schwer getan. Ja, aber sie hatten diesen Lucky Punch hinten raus. Sondern das musst du auch erstmal schaffen. Und das ist auch eine Qualität. Daran würde ich festhalten. Also nicht nur drauf verlassen, um Gottes Willen. Drauf verlassen würde ich mich nicht. Aber darauf würde ich auch hoffen, wenn es drauf ankommt.
Ich kritisiere ja auch die Bayern nicht dafür, dass sie da spät weitergekommen sind. Das ist alles gut.
Aber sie spielen auch gerade keinen guten Fußball. Nein, du hast recht.
Genau. Eigentlich normalerweise müsste ja Bayern ein Team wie Celtic, vor allem zu Hause, das wäre ja auch deren Anspruch gewesen, die mit 5-0 nach Hause zu schicken. Im Normalfall, in einer guten Bayern-Verfassung. Und dass sie so knapp da dieses 1:1 in letzter Minute, ich glaube 94. oder 93. war es, zum Weiterkommen gebraucht haben, das spricht für die aktuelle Verunsicherung, finde ich, der Bayern. Deswegen habe ich so verargumentiert. Also
man sollte aber nicht bei so einem Champions League Playoff-Spiel darüber reden, die schicken wir mit 5-0 nach Hause.
Dortmund hat die 7-1 geschlagen. Ne? Also Dortmund hat Celtic 7-1 geschlagen zu Hause.
Ich sage ja nicht, dass man darüber reden soll, aber das ist ja der also Anspruch von Bayern.
Hier auf der Anklagebank. Also, mal ehrlich.
Fühlst du dich so?
Ich bin kein Spieler mehr, sonst würde ich schon anders reden.
Sonst würde Bayern 5-0 gegen Celtic gewinnen.
Na gut, also wir kriegen mit, dass es hier unterschiedliche Ansätze gibt und wir haben ja die Frage auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gestellt und ich bin echt gespannt, Katharina, was da rauskam, wie da so die Favoritenrolle, ob die da so klar auf Leverkusener oder auf Bayern-Seite ist. Klär uns bitte auf.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also es ist, und das ist definitiv schon mal Fakt, es ist was ganz Besonderes. Zum vierten Mal erst findet es statt, ein deutsches Duell in der Champions League und alle viermal sind dann die Bayern beteiligt. 2013, wir erinnern uns daran noch, an das Champions League-Finale damals gegen Borussia Dortmund. Dann 99 gegen Kaiserslautern, auch da sind die Bayern dann weitergekommen und 98 nochmal gegen Dortmund. Und da waren es aber die Schwarz-Gelben. So, und jetzt, wir wissen es noch nicht so genau. Wir wissen natürlich nicht, was da passiert auf dem Platz. Aber wir können zumindest die Frage erklären, wie sieht es jetzt mit der Favoritenrolle aus? Wenn wir es in der Runde gerade gehört haben, dann wurde sich nicht so richtig in Richtung der Bayern bewegt. Wie sieht es bei den Bayern-Fans aus? Einen haben wir hier, der sich ganz deutlich zu erkennen gibt, mit dem neuen Trikot, gestern im Fanshop geholt von Jeremy. Weil das ist ja übrigens auch das Trikot, wo sich die Augsburger so ein bisschen aufgeregt haben. Aber ich finde, steht dir sehr gut. Ja, also,
super, danke.
Favoritenrolle. Was sagst du? Wer ist es in diesem
Spiel? Ja klar, als Bayern-Fan sagt man, dass Bayern als Favorit reingeht, aber ich sehe es eher als Underdog, weil man im Ligaspiel auch gesehen hat, dass Bayern von Chancen her mäßig und unterlegen war und deswegen sage ich, dass Leverkusen als Favorit reingeht.
Wie sieht es bei den anderen aus? Nur nicken oder, also ja, die Bayern sind Favorit. Okay, gut. Also hier ist es relativ eindeutig bei den Bayern-Fans. Ich bin sehr gespannt, wie es am Dopafon bei Ihnen ist.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Leverkusen gegen Bayern München weiterkommen wird. Sie haben auch diese Saison mehr Wille und mehr Feuer und mehr Leidenschaft. Gerade nach dem 0-0 werden sie auf jeden Fall eine Revanche holen wollen.
Wenn es darauf ankommt, wird Bayern München sie in 2 Spielen schlagen.
Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Trotzdem glaube ich, dass Bayer Leverkusen die Nase etwas vorn hat. Selbst in der Bundesliga, auch wenn Bayern hier mit 8 Punkten die Tabelle anführt, muss man sagen, dass Leverkusen eigentlich die bessere Truppe in der gesamten Bundesliga-Zeit bisher war.
Der Favorit ist für mich auch leicht Leverkusen. Ich denke, es werden 2 ganz enge Spiele, wo der FC Bayern sich am Ende vielleicht im Elfmeterschießen knapp durchsetzen kann. Aber aus dem Spiel heraus sehe ich Leverkusen weiter vorne.
Vielen Dank für Ihre Beteiligung, wie immer. Und ich könnte jetzt die folgende Pause wieder Stefan in die Schuhe schieben, aber der hat damit nichts zu tun in diesem Fall. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sprechen dann über Thomas Müller. Da hat Lothar Matthäus gesagt, den für 20 Sekunden zu bringen, das ist eine Demütigung. Und Vincent Kompany hat jetzt auch in der Pressekonferenz darauf reagiert. Und wir sprechen gleich darüber, wie das hier in unserer Runde gesehen wird, wie die Rolle von Thomas Müller momentan beim FC Bayern. Aus München, aus dem Flughafen Hotel Hilton mit Hajo von Adel und Bent unserer Runde und mit Katharina, die dieses Müller-Thema, was ich vorhin kurz erwähnt habe, jetzt nochmal aufmacht.
Es ist ein großes, ne? Aber bevor wir darauf eingehen, nochmal der Hinweis für Sie, falls Ihnen das gefällt, was Sie hier sehen, oder Sie dachten sich schon immer mal, ah, irgendwie nach München, das ist ganz schön weit, ich hörte aber gerne, dass der Doppelpass zu mir kommt. Gar kein Problem, das machen wir nämlich. Der Doppelpass geht on Tour. Morgen beispielsweise sind wir in Hamburg, Dienstag in Lübeck, und eingeblendet sein sollte dann nochmal die Adresse, wo Sie sich gerne die Infos holen können, wenn Sie gerne mal vor Ort mit dabei wären. Oder gerne, wie gesagt, auch hier in München. Wir freuen uns darüber. So, Thomas Müller, um den wollen wir uns jetzt ein bisschen kümmern. Ja, die Zahlen, die sehen nicht so richtig doll aus, wenn man vor allem jetzt mal in die jüngste Bayern-Vergangenheit schaut. 24 Sekunden vor Schluss ist er ja erst gegen Celtic eingewechselt worden. Gar keinen Ballkontakt hatte er da. In der Bundesliga gegen Werder und gegen Leverkusen zuletzt nur auf der Bank gesessen. Und im Februar waren es bislang nur 36 Einsatzminuten. Sein Anspruch ist normalerweise natürlich ein anderer. Er hat jetzt aber auch ein gewisses Alter erreicht und möglicherweise auch eine ganz spezielle Rolle, die er erfüllen muss. Muss und die er auch zugeteilt bekommt von seinem Trainer, der das Ganze wie folgt sehr charmant weg- bzw. abmoderiert.
Ich glaube, meine Mentalität und die von Thomas auch, wie ich jetzt Thomas kenne, ist, dass jeder Moment wichtig ist. Das ist so unglaublich selten, dass man spielen kann für so einen Verein wie FC Bayern, und Fußball spielen dauert eh nicht lange. Ich hätte auch gerne länger Fußball gespielt, und jeder Moment ist einfach speziell und wichtig. Und in ein Spiel, muss ich ehrlich sagen, wo wir dieses Tor machen am Ende, es könnte 5 oder 10 oder 15 Minuten früher gewesen sein. Ich hatte wahrscheinlich die gleiche Wechsel gemacht. Aber ich glaube, unsere Mentalität ist einfach, dass jeder Moment ganz besonders ist für diesen Verein, und das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, soweit also Vincent Kompany. Dein Kollege bei der Bild, Walter M. Straten, schreibt heute in seiner Kolumne oder in seinem Kommentar Lage der Liga, Kompany müsse sich bei Müller entschuldigen. Bist du auch der Meinung?
Ja, also Walter Straten ist da mein Lieblingskollege, aber da hat er in meinen Augen wirklich Stuss geschrieben. Lothar Matthäus hat ja auch gesagt, es sei eine Demütigung gewesen.
Ja.
Also das setzt ja voraus, dass Kompany Müller auf den Platz schickt, um ihn zu demütigen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es war noch, darf man nicht vergessen, es stand 1-1 gegen Celtic. Also ja, noch ein Gegentor und du verabschiedest dich. Oder
naja, und du willst
eine Verlängerung.
Mit irgendeinem Wechsel halt auch ein bisschen Zeit.
Nochmal, 30 gewinnen. Sekunden, da habt ihr, Stefan, mal ein Champions League verloren. Ist das richtig? Da warst du doch dabei, ne? Ja.
Es waren 80 Sekunden, aber ist okay.
Ist egal. Ja. Aber das heißt doch, in so einer Situation kann noch viel passieren. Und Thomas Müller da reinzusetzen, heißt doch nicht, der hat jetzt nichts da zu tun, sondern er hat sich ja was dabei gedacht. Mhm. Und Thomas Müller ist auch erfahren und alt genug, um zu wissen, was seine Rolle jetzt ist. Die ist so. Aber er kann auch wieder sehr wichtig werden. Wir haben gerade schon gesprochen, ob Harry Kane fit sein wird gegen Leverkusen. Ja. Sollte das nicht der Fall sein, dann steht er plötzlich von Anfang an auf dem Rasen. Und was sagen wir denn dann? Also, da hat mein Kollege Stuss geschrieben, und bei Lothar traue ich mich auch mal zu sagen, bei Lothar traue ich mich auch mal zu sagen, dass ich da nicht seiner Meinung bin.
Ist das demütigend für so eine Vereinsikone, 24 Sekunden nur rein zu?
Ich bin anderer Meinung, das würde Kompany nie im Leben machen, einen Spieler demütigen mit diesen Erfolgen und so weiter, was in der Vergangenheit war, aber das spielt in der Situation gar keine Rolle. Und auf der anderen Seite ist es Thomas Müller Job,
auch diese 20 oder 25 Sekunden eingewechselt zu werden, zu spielen, auch wenn er keinen Kontakt hat. Also eine Demütigung sehe ich in keinster Weise.
Ich glaube auch nicht, dass er das bewusst natürlich gemacht hat, um ihn zu demütigen. Aber jeder, der mal gespielt hat, weiß, wenn du für 20 Sekunden reinkommst und an der Wechsellinie stehst, um reinzugehen.
Ja, weiß ich nicht. Ich wurde nie so eingewechselt.
Aber falls, was würdest du dir denken, wenn du nur für 20
Muss ich ja nicht, wurde ich ja nicht.
Jedenfalls denke ich
schon. Nein, aber Demütigung, es ist ja keine Demütigung.
Nein, nein,
es und das tut man auch nicht mit diesem Spieler. Also.
Aber trotzdem geht man nicht gerne für 20 Sekunden aufs Feld, auch wenn du es noch nie nachempfinden musstest.
Aber du kriegst vielleicht sogar für diese 24 Sekunden noch ein bisschen Prämie. Du kriegst für einen Champions League Einsatz keine
Ahnung. Ich glaube, für Thomas Müller nicht wichtig ist, aber jetzt die Prämie
gerichtet. Normalerweise ab einer bestimmten Minutenanzahl pro Spiel, oder? Täusche ich mich da?
Das kann in jedem Vertrag
unterschiedlich sein. Ich spreche nicht über Details.
Ist das trotzdem so jetzt, du hast gesagt, er kann noch mal Wichtigkeit bekommen in dieser Saison? Trotzdem, wenn wir haben
ja
von
ja
Katharina
so
die Minuten gehört. Wir wissen, dass er
aber,
in der Hinrunde
Florian, sein letztes Tor... jetzt mal ganz kurz, er ist doch so oder so wichtig, auch für die Kabine. Also wir reden immer von dem Spieler auf dem Feld. Natürlich wird er da noch wichtig sein, da bin ich mir auch sicher. Aber er ist doch auch als Person, Persönlichkeit, erfahrener Spieler so wichtig für die Kabine, vor dem Spiel, in der Halbzeit, während des Spiels, mit zu coachen und so weiter. Dafür hat er eine unglaubliche Bedeutung. Also das muss man auch sehen.
Und auch die Frage, für jedes die Training.
Ja.
Das,
ja.
ist,
das heißt, du würdest auch befürworten und glauben, dass auch seine Karriere über den Sommer hinaus weitergeht beim FC Bayern?
Natürlich ist das auch seine Entscheidung, ob er diese Rolle weiterhin ausführen möchte. Aber wir wissen auch alle, was auch schon angesprochen wurde, dass sich das schnell drehen und ändern kann. Und ich meine, ein bestes Beispiel im Bayern-Kader ist ja auch ein Leon Goretzka, der auch schon verschrien wurde, dass er da nichts mehr zu suchen hat. Und jetzt hat er doch mehr Spielminuten gehabt, als man vielleicht vor der Saison erwarten konnte. Und bei Thomas Müller kann sich sowas auch drehen, vielleicht mit einer Verletzung von Harry Kane und so weiter. Also man muss ja irgendwie immer bereit sein. Und gerade so Spieler wie Goretzka und Müller sind dann auch wichtig, weil du auf sie zählen kannst. Du weißt ganz genau, sie werden sich so fit halten und auch in den Situationen mit 100% reinwerfen. Und das macht dann die Tiefe im Kader aus und macht auch dich dazu, dass du vielleicht Meister werden kannst oder deine Champions League weit kommst. Es sind nicht nur die 11, die auf dem Platz stehen von Anfang an. Es sind nicht nur die 14, 15, 18, die irgendwie auch im Dunstkreis sind und mal eingewechselt werden, sondern es sind wirklich auch die, die da hinten dran stehen. Die sind verantwortlich für eine Stimmung im Team.
Und du hast gerade gesagt, das Training angesprochen, genau das ist auch der Punkt. Und da reden ganz viele Spieler drüber, die sagen im Training, wir lernen so viel vom Thomas Müller im Training. Und das ist Fakt und das hat auch einen extrem hohen Wert. Auch das sollte man nicht vergessen.
Also glaubst du, er sollte noch mal weitermachen?
Ich glaube, die Entscheidung kann Thomas Müller im Endeffekt nur selber treffen. Genauso wie Manuel Neuer die Entscheidung getroffen hat, zu sagen, ich spiele noch mal ein Jahr weiter, liegt das nur in den Händen von Thomas Müller. Ich würde ihm raten, weiterzuspielen, weil, und das hat Kompany eben gerade auch gesagt, die Zeit ist sehr kurz als Profi. Und nachher, wenn du mal am Ende deiner Karriere bist, hättest du gesagt, oh, hätte ich da noch ein Jahr lieber weitermachen sollen. Ich würde ihm raten, weiterzuspielen, wenn er diesen Antrieb nach wie vor spürt. Mhm. Aber das macht Thomas Müller, glaube ich, ganz von alleine.
Das mit den Verträgen beim FC Bayern ist ja so eine Sache. Da sind ja jetzt auch welche verlängert worden. Davies und vor allem Musiala. Kimmich ist noch offen. Und Alfred, du hast vorhin gesagt, der Walter hat Stutz geschrieben. Du hast gesagt, diese Millionen für Musiala sind verrückt.
Krank.
Krank. Und wir sprechen nach einem Spot. Hinweisen von unserem Sportwettpartner genau darüber, warum du glaubst, dass das krank ist und zum Beispiel Stefan eine andere Meinung hat. Nach diesen 89 Sekunden genau unser Thema hier im Stahlwerk Doppelpass. Zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Und ich habe es dir gesagt, wir wollen ein bisschen über die Bayern-Verträge, das Geld, was da drin steckt, von dem du sagst, es ist krank, dieser Vertrag oder diese Millionen für Musiala sprechen. Aber gucken wir uns erst an, wie es da aussieht beim FC Bayern, nämlich genau so.
Karl-Heinz Rummenigge kann es bald nicht mehr mit anschauen. Den Vereinen geht die Kohle aus, denn die Spieler verdienen zu viel Geld. Und die Berater gerne auch, Piranhas genannt, sind bei den Vertragsverhandlungen einfach zu gierig. Immer höher, immer weiter, immer schneller. Bei Davies musste Bayern jetzt so viel bezahlen, dass der Fonsi vor Freude getanzt hat. Und Musiala ist jetzt so teuer, dass Karl-Heinz Rummenigge zu Recht die Augen wehtun. Und so schaut's aus. Bei all den hohen Kosten müssten die Clubs dringend ein bisschen was dazu verdienen. Für die Einführung der Club-WM möchte sich Rummenigge daher bei FIFA-Boss Infantino ganz herzlich bedanken.
Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr.
Und übrigens für Profis, denen die Club-WM zu viel Stress ist, hat der Ex-Bayern-Boss einen Rat. Unsere Spieler sollen aufhören zu jammern. Genau, diese Jammerlappen sollen nicht heulen und ihre Monstergehälter gefälligst wieder reinspielen. So schaut's aus. Rummenigge wäre nicht Rummenigge, wenn er nicht früher schon mal etwas ganz anderes gesagt hätte. Als Infantino vor 8 Jahren mehr Länderspiele angekündigt hat, jammerte nämlich Rummenigge. Die Spieler sind längst überfordert. So darf es nicht weitergehen. Unsere Spieler gehen auf dem Zahnfleisch. Und zwar so, dass es klappert. Was Rummenigge uns sagen möchte, wenn die Clubs bei Länderspielen nicht mitverdienen können, ist der Kalender zu voll und die Spieler überlastet. Bei lukrativen Clubwettbewerben kann der Kalender aber gar nicht voll genug sein. Und die Herren Profis sollen sich gefälligst nicht so anstellen. So schaut's aus. Rummenigge hat trotzdem recht. Die Monstergehälter nicht nur der Topstars, sondern des gesamten Kaders werden die Clubs irgendwann in den Ruin treiben. Und niedrigere Löhne? Wie soll das gehen?
Da habe ich gesagt, na, also viel Glück und viel Spaß beim Gehälter einsparen.
Musialas Vertrag ist krank, sagt Alfred Draxler. Und da hat er auch völlig recht. Und wenn Sie gedacht haben, auf dem Trikot steht, wie lange Musiala bleibt, falsch. Hier steht das Jahresgehalt. Irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen. So schaut's aus.
Alfred, erklär uns doch, was du daran krank findest.
Na gut, erstmal freue ich mich, dass du die Bild-Zeitung so aufmerksam liest, offensichtlich, dass du zum zweiten Mal schon zitierst jetzt. Schön. Ja, Musiala, 25 Millionen angeblich oder geschätzt oder nicht widersprochen. Das wird die Summe ungefähr sein. Das sind über 2 Millionen im Monat. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel. So einen Lohnzettel hätte ich mal gerne gesehen. Ich habe noch nie einen gehabt. Ja, das Ganze ist wirklich jetzt ausufernd. Das Ganze geht immer, der Junge ist 21. Er ist kein Weltmeister, kein Europameister. Er ist am Anfang seiner Karriere und kriegt schon ohne Risiko, ohne leistungsbezogen, was dabei ist, kriegt er 25 Millionen. Ich meine das auch eher in der Gesamtbetrachtung der Branche. Bei Bayern München rennen ja noch ganz viele rum, die irgendwie 20, 22, 17 bekommen, die nicht das Niveau von Musiala haben. Und ich bin ja nicht blauäugig. Ich weiß ja auch, dass der Markt das zulässt und erlaubt. Und hätte Bayern München diesen Vertrag so nicht unterschrieben, wäre Musiala gegangen.
Das wäre dir auch nicht lieber, ne?
Das wäre mir auch nicht lieber und das will keiner. Also das zeigt ja, dass die Branche krank ist und damit auch diese Gehälter. Denn Kalle Rummenigge, der gerade viel zitiert wurde, hat ja recht. Er hat letzte Woche gesagt, wir fahren mit Vollgas auf eine Mauer zu und niemand ist bereit, vom Gas zu gehen. Denn das Ganze potenziert sich ja immer noch. Wenn man die Gehälter in der Premier League ansieht, die liegen noch mal einen Tick höher. Und auch das war interessant, dass die Spieler sich beschweren wegen Überbelastung. Naja, wer soll das denn alles bezahlen irgendwann? Diese Gehälter sind nicht mehr refinanzierbar, also muss ich mehr Spiele, mehr Wettbewerbe, mehr Belastung machen. Und ich glaube, dass der Fußball, wenn er da nicht irgendwann mal, was schwierig wird, da irgendwo eine Deckelung drauf kriegt, eines Tages ein Riesenproblem kriegen wird und die Branche als solches wirklich in Probleme kriegen wird.
Also ich muss sagen, die einzigen Bauchschmerzen, die ich wirklich habe und auch hatte in der Vergangenheit bei Bayern München, sind die horrenden Ablösesummen, die bezahlt wurden. Ich gehe mal ein bisschen zurück, für einen Hernandez, einen Innenverteidiger oder einen Linksverteidiger 80 Millionen zu zahlen oder für einen Kim und Upamecano. Ich glaube, die Innenverteidigung alleine hat einen Wert von über 200 Millionen. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein in der Gegenwart und es darf eigentlich auch nicht sein, in der Zukunft diese Summen bezahlen zu müssen. Oder nehmen wir Palinha für 50 Millionen, der leider verletzt ist jetzt, aber im Endeffekt kaum
keine Rolle spielt eigentlich.
Genau. Also damit habe ich auch ein Problem. Und das wird auch Bayern München mit Sicherheit in Zukunft eindämmen und auch eindämmen müssen. Bei den Gehältern sage ich, das Rad, ich zahle gleich wieder 3 Euro, ja, das wirst du nicht mehr zurückdrehen können. Dann bin ich voll bei Oliver Kahn.
Ja.
Aber auf einer Gegenseite steht ja etwas. Also du hast einen unfassbaren, wertvollen Spieler, den wir immer gerne zuschauen und wir freuen uns, dass er in der Bundesliga ist. Dann hast du bei Musiala zum Beispiel, du hast, es gibt ja auch Refinanzierung, ja, also Trikotverkäufe, es gibt 2, es gibt ein Sondertrikot. Im Jahr hast du ungefähr 3 oder 4 Trikots, die auf den Markt kommen, die gekauft werden, weil alle das haben wollen. So, also die Rechnung ist ja nicht so, dass du die Summe ausgibst und es kommt ja nichts rein durch diesen Spieler. Das ist ja ein bisschen anders. Was aber auch, und das sage ich zum Abschluss, nicht sein darf, aber da hatte Bayern München ehrlich gesagt überhaupt keine andere Wahl, einen Harry Kane zu holen, nach einem Jahr ohne richtigen Neuner 100 Millionen zu investieren plus das Gehalt, dann liegen wir ungefähr bei 200 Millionen. Das sollte in Zukunft nicht passieren. Da bin ich bei dir. Aber bei den Gehältern habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Das sind natürlich unfassbare Summen. Du hast es ja gerade schön runtergebrochen. Monatlich 2 Millionen. Ich weiß nicht, wie viel das in Minuten und am Tag sind. Wahrscheinlich auch genug.
Ja.
Genau. Aber trotzdem sage ich, solange du für diesen Spieler Musiala, und das ist ja unser Beispiel, das hast du ja genannt, keine 70, 80 oder 100, 120 Millionen Ablöse on top noch, damit hätte ich ein Problem, aber nicht mit dem Gehalt allein.
Aber hättest du ein Problem oder hast du ein Problem damit, ich habe ja Musiala genommen für die gesamte Branche.
Ja, aber wo ist die Branche,
Alfred? Die Branche ist das Geschäft, jetzt komme ich auf einen
anderen
Namen.
Aber es entwickelt sich ja immer weiter.
Ja, es entwickelt sich weiter, aber manche entwickeln sich auch zurück. Und jetzt nenne ich mal den Namen Serge Gnabry. 17 Millionen. Bringt seit Monaten keine Leistung, hat keinen leistungsbezogenen Vertrag, verdient aber immer weiter 17 Millionen. Ja. Und da finanziert Bayern gerade ganz wenig. Das halte ich alles für krank, dass man trotzdem so viel Geld verdient. Und die Entwicklung halt, die ist ja nicht beendet, die geht ja immer weiter. Was meinst du denn, was Wirtz kosten wird?
Ja. Ja, wenn Wirtz verletzt, also man muss ja gar nicht rausschauen aus den Bayern. Man muss ja nur mal überlegen, was jetzt ein Jo Kimmich machen wird, wenn er den Vertrag verlängert. Der wird ja nicht sagen, ich sehe mich im Gehalt deutlich unter Jamal Musiala. Also das, warum sollte er das tun? Deswegen, es wird ja eher noch teurer. Und das eigentliche Ziel, Valentina, war ja, die Gehaltskosten insgesamt im Kader ein bisschen runterzubringen. Also das sehe ich jetzt momentan noch sehr undeutlich.
Schau, es ist ja ein Teufelskreis, wie Alfred schon gesagt hat oder Stefan auch. Das Problem ist, es sind ja mehrere Faktoren. Bei Musiala, muss man jetzt sagen, hat Bayern sich leider dahingehend die Schuld selbst in die Schuhe zu schieben, weil sie diesen Spieler auf Basis seines Potenzials öffentlich auch bewertet haben. Das heißt, sie haben einen Jamal Musiala öffentlich, das war Eberl, Max Eberl, mit Messi und Cristiano Ronaldo verglichen. So, wie gehst du dann natürlich als Jamal Musiala und sein Berater in solche Gehaltsverhandlungen? Hier ist der nächste Cristiano Ronaldo oder der nächste Messi. Das heißt, dementsprechend musst du mich natürlich auch bezahlen. Das heißt, die Bayern haben sich schon in eine Situation gebracht, in der sie Musiala nur das geben konnten, was er fordert. Sie hatten wenig Spielraum. Das wiederum heißt, dass jeder Spieler, der sich auf dem gleichen Niveau wie ein Musiala sieht, zum Beispiel ein Jo Kimmich, der ja noch nicht mehr so viel Potenzial hat wie jetzt Musiala, weil er älter ist, aber für den Verein genauso wichtig ist wie Musiala, der wird sagen, wenn Musiala das verdient, dann will ich ungefähr in der gleichen Range sein. Wenn ein Flo Wirtz kommt, der will mindestens das Gleiche, wenn nicht sogar mehr, weil er kommt von extern. So, das heißt, Bayern hat sich da ein eigenes, in Anführungszeichen, Grab geschaufelt, was die finanzielle Situation der Gehälter betrifft, obwohl sie ja eigentlich Gehälter einsparen wollten. Das heißt, sie müssen jetzt Spieler ziehen lassen, damit sie diese Spieler auch finanzieren können.
Aber nochmal zurück zu Kimmich. Natürlich ist das eine Zwickmühle für Bayern München. Der Vertrag läuft aus. Er hat natürlich den Verein in der Hand.
Kimmich hat doch die besseren Karten, aber
absolut
eindeutig.
So, aber was ist doch jetzt der Punkt? Gebe ich ihm das Gehalt X, was wahrscheinlich wieder bei 20 oder 20 plus liegen wird? Oder lasse ich ihn ziehen und ich muss einen kaufen, der auf dem Markt ist?
Also
den hast,
du
ja nicht auf dem Campus. Ja,
und wenn der hört, dass Musiala verdient und der ist ungefähr auf dem gleichen Level, will der ja dann
aber, auch wieder das Gleiche. Aber dann gebe ich doch lieber den Spieler, der eine extreme Wertigkeit hat, wie Kimmich. Also jetzt reden wir mal über Jo Kimmich. Man weiß um sein Standing im Verein, in der Nationalmannschaft, Kapitän, Nationalmannschaft und auch in Zukunft bei Bayern München. Also sage ich doch lieber, ich bezahle diesem Spieler die Summe 20 Millionen X, wie auch immer, aber ich habe ihn für die nächsten 4 Jahre bei mir im Verein und ich weiß, was ich an diesem Spieler habe.
Aber wo ist die Grenze, Stefan?
Wie meinst du, wo ist die Grenze?
Naja, wenn jetzt ein Musiala...
Nein, du musst gucken, dass du Spieler, so wie Gnabry, ich glaube, du hast Gnabry genannt, der eben nicht performt und nicht diese Leistung bringt, um den Verein erfolgreicher zu machen oder Coman, der oft verletzt und lange verletzt ist, da muss man natürlich drüber nachdenken, zu sagen, wir geben ihn ab. Das wollte Bayern München ja übrigens. So, wir geben ihn ab vor Vertragsende, damit wir noch eine Ablöse ziehen können. Die Spieler... Beispiel Goretzka sagt, nein, ich bleibe hier, ich beiß mich durch. Was für seinen Charakter spricht, sagt, nein, okay, du hast ihn auf der Payroll. Aber jetzt brauchst du ihn. Es gibt ja immer Situationen, wo du solche Spieler eben brauchst. Also, es ist ja für andere Vereine, nehmen wir Dortmund. Dortmund bezahlt für Süle, ich glaube, 15 ja. oder 17 Millionen im Jahr. Mhm. Da finde ich jetzt 20 für Musiala jetzt nicht ja, so viel.
Aber da streiten wir uns nicht, Stefan, im Fall Musiala. Ich rede ja von der ganzen Branche. Und die Frage ist doch, wo führt das alles hin? Aber irgendwann ist das Geld alle.
Aber ja, alle Deckel, wie das in also, amerikanischen Sport möglich ist, ist eigentlich
Nein,
europäisch
ist
nicht möglich.
Möglich. Nein,
deswegen,
ist nicht möglich.
Deswegen muss Nein. man irgendwie, ich weiß nicht, und an die Vernunft der Berater und der Spieler zu...
Ja, aber dann spielst du halt eine Club-WM, wie im Sommer. Bayern ja. München nimmt dran teil, Dortmund nimmt dran teil.
Aber da sind nur zwei Clubs, die da
dann
profitieren.
Sagst du, ja, so viele Spiele mehr. Nein, ich habe eine Statistik gelesen.
Meinst du vielleicht auch 25 Millionen Sachen?
Ja, aber ich habe eine Statistik gelesen und die stimmt. Heute sind es vielleicht 2, 3 oder 4 Spiele in einem Jahr, in einer Saison mehr. Ja. Also wir reden immer, oh, so viele Spiele. Da denkt ein Außenstehender, wow, die müssen 10, 16 Spiele mehr machen. Nein, so ist es ja nicht.
Aber Stefan, lass mich das noch bitte zu Ende sagen. Ja. Wo führt das hin? Irgendwann ist das Geld alle. Du bist bei Bayern, hast du interne Kenntnisse. Hast du schon mal gehört, wir müssen das Gehaltsgefüge reduzieren? Das heißt doch aber eins ganz klar, dieses berühmte Festgeldkonto ist nicht mehr so fett, wie es mal war. Irgendwann ist das Geld alle. Ja. Und das kann doch nicht nur in den Taschen der Spieler und der Berater landen.
Das Geld ist vielleicht nicht alle, es ist nur woanders. Das ist ja so.
Ja, aber es gibt ja immer noch
bei den Spielern.
Aber
vielleicht muss man irgendwann auch mal sagen, auch das... kann man nicht alleine machen, aber vielleicht gibt es einen Hauch mal von Leistungsbezogenheit oder irgend sowas. Vielleicht ist das mal ein
Schritt. Da bin ich bei dir, aber ich muss hier in diesem Punkt noch mal erinnern, was ich am Anfang gesagt habe. Der FC Bayern wird darauf achten und achten müssen, dass sie nicht mehr die 60, 80 oder 100 Millionen an Ablösesumme bezahlen für Spieler.
Ja.
Und wenn du das schaffst, dann sind die Gehälter, die man dann auszahlt, die natürlich nach wie vor oder extrem hoch sind, dann steht das aber irgendwie noch im Verhältnis.
Aber es ist ja trotzdem so, auch selbst wenn du Spieler, die du hast, verlängerst, wie jetzt Davies, die kriegen ja auch noch mal eine Signing-Fee obendrauf, was auch so eine Art Mini-Ablösesumme ist.
22 also Millionen.
Also wir stehen ja schon in einer Situation, wo man das Gefühl hat, okay, wo geht das noch alles hin? Deswegen kann ich Alfred da schon in einer gewissen Weise verstehen.
Aber da sind wir ja genau wieder bei einem Punkt. Also wir Deutschen sind immer sehr starke Traditionalisten. Mhm. Wir denken mal, ja, es muss halt alles so sein, wie es jetzt ist. Aber wenn man überlegt, was sich in den letzten 50 Jahren getan hat, früher war es so, dass gar keine Auswechslungen erlaubt waren. Dann waren 3 Auswechslungen erlaubt und alle fanden das System gut. Dann kam Corona, jetzt sind 5 Auswechslungen erlaubt und natürlich kann man damit die Belastung der Spieler besser steuern. Es gibt andere Sportarten, da kannst du die ganze Zeit hin und her wechseln und vielleicht ist das irgendwann genau das, was Infantino ausreizen wird. Vielleicht darfst du irgendwann 11 Wechsel machen und damit kannst du mehr Spiele in den Kalender reindrücken. Also in der NHL ist es ganz normal, dass sie 70 Spiele machen, einfach mal so. Und dass die teilweise auch alle 2 Tage spielen. Also wenn ich Infantino sehe, sehe ich da gar keine Grenze gesetzt. Und dann wird es automatisch passieren, dass die Clubs auch noch mehr Geld einsammeln können, weil es plötzlich halt in der Saison für einen Club nicht 50 Spiele, sondern 70, 100 oder sonstige gibt. Und da sind wir auch wieder bei der Frage, was machen denn dann die Fans? Naja. Nehmen sie das an oder begehren sie auf? Und es ist halt ein ganzes Konstrukt, Fußball, aber bis jetzt kann ich mir vorstellen, dass auf der ganzen Welt die Club-WM geschaut wird. Und vielleicht gibt es sie dann irgendwann jedes Jahr und so weiter. Also es ist noch Luft nach oben, auch wenn wir das nicht sehen wollen.
Aber dann heißt das ja im Umkehrschluss eigentlich, dass du dann in Zukunft 30 oder 35 Spieler im Kader haben musst, die du wiederum bezahlen musst oder mehr auf Nachwuchs setzt.
Aber wenn die alle 20 Millionen kriegen, wenn du 30 mal 20 Millionen zahlst, dann gehst du auch
Das wird ja so nicht sein. Da ist schon eine Staffelung.
Ja, okay. Aber Nico,
wir nehmen mal die 70er Jahre des FC Bayern München, die großartigen, vielleicht sogar die größten. Was haben die sich denn gedacht, als wir reinkamen mit unserer Generation? Wow, was verdienen die denn jetzt?
Da habe ich Intimwissen.
Damals hast du wahrscheinlich schon geschrieben, das ist krank.
Was stimmt.
Und jetzt ist unsere Generation, die jetzt schauen, das ist ja dann unsere Generation. Ja. Also im Vergleich zu den 70ern, zu uns, unsere Generation zu der heute, die jetzt sagen, wow, Das ist krass. Das ist die Entwicklung. Und das wirst du nicht stoppen, das werde ich nicht stoppen. Das ist ein Kreislauf und alle wollen dran verdienen, alle werden mitmachen. Und ich kenne keinen Verein in der Vergangenheit oder in den letzten 20, 30 Jahren, der Insolvenz angemeldet hat. Also ich kenne keinen. Die marschieren immer mit und die werden alles tun, dass das weiterläuft.
Ja gut, aber wenn man so Barcelona und so anguckt, fragt man sich ja schon, wie lange geht das?
Ja, meinst du, die werden sich abmelden?
Aber da gab es ja in dem Sinne auch Insolvenz, da hat ja dann einfach mal die Stadt oder der Staat das saniert, weil man kurz mal das, einfach mal das Stadion.
Milliarde. Aber Nico, du sitzt hier die ganze Zeit dabei und hörst so zu, diese Riesenzahlen, die da rumfliegen. Es ist ja nun so, ihr spielt ja mit den Bayern in einer Liga. Und da gibt es ja auch unter euch noch welche, die noch weniger Geld ausgeben können als ihr, weil sie noch weniger Geld haben. Diese Diskrepanzen, machen die dir Sorgen? Wie siehst du das? Wie siehst du diese Entwicklung, was jetzt Gehälter angeht und wie schwierig macht das für euch? Und wie viel Kreativität braucht ihr, um in diesem Wettbewerb einigermaßen mithalten zu können mit euren viel, viel bescheideneren finanziellen Mitteln?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, die jetzt aber nicht neu für uns ist. Das ist die Herausforderung, die wir eigentlich seit Tag 1 mit Jürgen Klopp vor 18, 20 Jahren in der Bundesliga gehen müssen, die anspruchsvoll ist, die aber auf der anderen Seite auch einen gewissen Reiz ausmacht, mit seinen Mitteln, die man hat, im Geschäft der Großen mitwirken zu können, die immer mal zu ärgern, mal einen Ausreißer nach oben zu haben, aber im Grunde diese Liga zu erhalten, ist Jahr für Jahr einfach ein Riesenerfolg für uns und eine Bestätigung. Und wie wir an so finanzielle Dinge herangehen und was, glaube ich, auch Bayern gut tut und was sie auch gerne machen und womit sie werben können, ist eine gewisse Geschichte, die man hat. Also wir haben die Geschichte, dass wir schon ein tolles Miteinander haben, eine Familie. Ich glaube, Bayern auch in einer ganz anderen Größenordnung. Stefan war lange da. Er weiß natürlich, dass man, wenn man mit einem Spieler spricht, ihm, glaube ich, erstmal grundsätzlich die Frage stellen muss, hast du Lust, hier für uns, für Bayern München Fußball zu spielen? Und dann kann man über finanzielle Rahmenbedingungen sprechen. Und wenn ein Spieler am Ende sagt, ich spiele nur für Bayern München, wenn es 22 Millionen sind und nicht, wenn es 20,5 Millionen sind. Ich weiß nicht, ob es dann der richtige Spieler für FC Bayern München ist, sondern eine grundsätzliche ein Agreement und ein Commitment mit dem Verein muss es erstmal geben. Und ich glaube, Bayern hat das über lange, lange Jahre sehr gut hinbekommen. Ich glaube, sie kriegen es auch jetzt weiterhin. Jamal Musiala, ich glaube nicht, dass er nur des Geldes wegen bei Bayern München geblieben ist, sondern weil er auch diesen Verein als solches geschätzt hat und Bayern einfach ein Faustpfand ist in Deutschland. Ich glaube, das ist die Herangehensweise, wo man sich einfach Grenzen setzen muss finanziell, aber Werbung trotzdem betreiben muss in eigener Sache, dass man schon was bieten kann, einfach als Verein. Und Bayern München hat da, glaube ich, die besten Karten in der Hinsicht.
Darf ich da eine Frage zu stellen?
Eine kurze.
Ganz kurz.
Ja.
Du musst jetzt keinen Namen nennen, aber was ist bei euch, bei einem Spieler, das Höchstgehalt?
25 Millionen,
glaube ich. 25, ne? Ja, nee. Sag mal, ungefähr. Zweistellig? Nein.
Das ist, glaube ich, die falsche Runde, um das jetzt hier zu veröffentlichen. Da kriege ich Probleme.
Hat sich gut gelöst. War ein guter Versuch.
Schade. Schade.
Vielleicht verrät das dir in der Pause, die jetzt kommt. Ist auf jeden Fall hochinteressant und es ist sicherlich eine Entwicklung, die man beobachten muss und die dem einen oder anderen wie dir zum Beispiel auch wirklich Sorge macht. Aber schön ist ja trotzdem, dass zum Beispiel jetzt Mainz 05 in dieser Saison vor Dortmund steht, die finanziell eigentlich in einer ganz anderen Liga unterwegs sind. Das heißt, der Fußball und die Bundesliga bleibt weiter interessant. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann sprechen wir über einen Mann, den Torwart des SC Freiburg, der sich zum Elfmeter-Killer entwickelt. 4 Elfmeter in Folge gehalten. Noah Atubolo, Rückhalt seiner Mannschaft, des SC Freiburg, die auch deutlich überperformen diese Saison. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg-Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück zum Stahlberg-Doppelpass. Wir sind im Airport Hill, musikalisch wie immer wunderbar begleitet von Hajo, von Hadeln und Band. Und ich habe gesagt, wir wollen uns Noah Atubolos Elfmeterbilanz mal anschauen. Katharina, bitte.
Ja, das ist der aktuelle Elfmeter-Killer der Liga, wenn man so möchte. Am Freitagabend, da konnte man das Ganze wieder begutachten. 22 Jahre ist er ja jung, U21-Nationaltorhüter. Und da bekam es, wie gesagt, am Freitagabend Silva zu spüren in der 39. Spielminute. Und das war übrigens jetzt schon Atubolos vierter Elfer in Folge, saisonübergreifend, und stellt damit einen Bundesliga-Rekord ein. Wir gucken uns auch die anderen Elfer und natürlich sein Jubel hier in diesem Fall gerne nochmal an, die er da pariert hat. Denn Florian Wirtz hat das in dieser Saison auch schon zu spüren bekommen, als Bayer gegen den SC Freiburg mit 5:1 gewann. Am letzten Spieltag der Vorsaison, da hat er das Kunststück tatsächlich gleich bei 2 Elfmetern geschafft. Juranovic und dann Volland haben wir jetzt hier auch noch mal eben gerade gesehen, auch wenn der Abpraller dann noch reinging. Aber das alles ist übrigens kein Zufall, denn dieser junge Mann, der beschäftigt sich sehr ausführlich damit.
Ja, er beschäftigt sich sehr ausführlich damit und sagt auch, ich habe da meine Tricks, die ich nicht verrate. Siehst du die Tricks, die er hat bei den Elfern als Torfrau?
Naja, es hat ja schon jeder irgendwie seine andere Art und Weise. Manche Torhüter stehen sehr still. Er ist auch einer, der sich auf der Linie bewegt. Es gibt ja sehr viele Schützen, die darauf achten, wohin geht vielleicht die letzte Bewegung. Und wenn man das perfektioniert, kann man auch als Torhüter eine Finte einbauen. Auch ein Jan Sommer war so ein Torhüter, der teilweise auch vielleicht Lewandowski oder Co. dann auch mal auf der Nase herumgetanzt hat, dass er sagt, ich tue so, als ob ich da hingehe im letzten Moment und weiß dann genau, der Schütze schießt ihn in die andere Ecke. Und das muss man üben und er scheint es zu üben und das ist dann auch schön. Ich freue mich für Torhüter, wenn sie Elfmeter halten, weil es keine leichte Aufgabe ist.
Ja, total. Nun ist Freiburg ja ein Verein, der so ein bisschen ähnlich ist wie Mainz, vielleicht ein Stück weiter schon so in der Entwicklung oder wie siehst du das? Ich meine, ihr seid jetzt tabellarisch direkt nebeneinander.
Ja, absolut. Es gibt Parallelen. Uns ehrt sehr, dass wir parallel zu Freiburg genannt werden, weil die es wirklich unheimlich gut machen. Ich glaube, gerade in den letzten Jahren jetzt nochmal mit regelmäßiger Europapokalpräsenz.
Auch viele eigens entwickelte Spieler hoch, ne?
Genau. Also ich glaube, in dieser Statistik, da sind immer Freiburg und Mainz auf Augenhöhe ganz weit vorne. Ähnliche Philosophie, dort auf den Nachwuchs zu setzen, auch gerade mit Atubolo, der am Anfang ein bisschen kritisch beäugt wurde, die aber es durchgezogen haben, das Vertrauen geschenkt haben und mittlerweile dann auch nicht nur wegen den gehaltenen Elfmetern da eine Bestätigung bekommen. Das spricht für das Freiburger Konzept, was einfach mit Überzeugung gelebt wird.
Dass es überhaupt zu diesem Elfmeter kam, den er dann halten konnte, lag an einem Handspiel, was wir uns mal noch mal anschauen, Stefan. Das war im ersten Moment gar nicht so leicht zu sehen.
Ja, total schwer zu sehen, das geht ja so schnell in der realen, das ist ja klar.
Und hier war eben das Handspiel und dann kam es dann dazu, dass man sich das draußen angeschaut hat, der Schiedsrichter Burda, der sich draußen angeschaut hat und dann zurückkam und das war eines dieser Testspiele, wo dann die Durchsage kam vom Schiedsrichter selbst und das hören wir uns mal an, weil wir hier noch nie drüber gesprochen haben, wie das eigentlich jetzt auf uns wirkt. Bitteschön.
Möglicher Strafstoß wurde überprüft. Nach Ansicht der Bilder liegt ein strafbares Handspiel vor. Finale Entscheidung, Strafstoß.
Findest du das gut?
Super, super gemacht.
Und auch als eine Weiterentwicklung, eine Geschichte, die man beibehalten sollte?
Ja, auf jeden Fall.
Bist du schon so weit, das zu sagen?
Wir haben ja gerade gesagt, es ist so schwer zu erkennen für den Zuschauer, der dann auch rätselt und sagt, was war da? Und der Schiedsrichter hat das aufgeklärt. Von daher sehr gut, sehr gut.
Seht ihr das ähnlich, Nico?
Ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal gesehen und noch nicht wirklich in einem Spiel wahrgenommen. Ich muss sagen, ich fremde da noch ein bisschen mit.
Warum?
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich dann so in der ganzen Akustik, das ist glaube ich dann eine akustische Sache, ob man das überhaupt so wahrnimmt. Mein Pfeifkonzert, man hat es gerade gehört, dass es ziemlich laut war.
Ja.
Den Mehrwert müssen am Ende, glaube ich, die Zuschauer dann bewerten, die es unten dann vielleicht nicht so wahrnehmen in der Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Tue ich mich jetzt gerade schwer, da ein Urteil zu fällen.
Ich fremde auch ein bisschen damit.
Ja? Weil du hast in Amerika gespielt, da wird es ja in der MLS, also bei den Männern, auf jeden Fall auch schon
bei gemacht. Bei den Frauen wird es nicht so gemacht. Es ist aber schon bei der WM 2023 so gewesen, dass es bei der Weltmeisterschaft ausprobiert wurde. Auch da mussten die Schiedsrichterinnen dann das verkünden. Und international ist es auch nochmal wieder eine Sache, versteht man jetzt also ohne Vorurteile, eine Französin oder eine Spanierin dann in dem Englischen tatsächlich sehr gut. Ist es dann sinnvoll, weil in dem Moment, wenn man eine klare Geste macht, dass es Handspiel gewesen ist, ist es für mich auch in Ordnung und man bürdet auch den Schiedsrichtern wieder etwas auf, finde ich. Also sie müssen dann wieder in einer aufgeheizten Stimmung, wo sie natürlich auch körperlich belastet sind. Also man hat ja auch gemerkt, dass er außer Atem war. Er muss dann in dem Moment sowieso die Szene einschätzen, muss sich dann wieder so runterfahren, muss sich bewusst werden, dass er jetzt vor dem ganzen Stadion spricht. Und eigentlich soll er sich ja auf seinen Job konzentrieren. Ja. In dem Moment könnte er auch, weiß ich nicht, dem Stadionsprecher einen Hinweis geben und der Stadionsprecher könnte es erklären. Also wir versuchen immer, den Schiedsrichtern noch mehr Aufgaben zu geben und das finde ich gar nicht so gut, sondern sie sollen ihren Job machen und wie man es dann kommuniziert, sollen dann anderen überlassen werden.
Aber beim Stadionsprecher wird es ja schwierig. Also ja, wenn der Elfmeter gegen, wird er sagen, scheiße, Elfmeter gegen uns.
Ja, aber wir haben es in einem sehr guten Beispiel mit Arne Zeigler in Bremen mal gehabt, in einem Derby gegen den HSV, wo er dann erklärt hat, warum jetzt die Entscheidung so getroffen wurde.
Das war aber seine eigene Initiative.
Das war seine eigene Initiative, fand ich aber ein sehr positives Beispiel. Und ich fand es schade, dass darüber nicht nachgedacht wurde, das vielleicht auch zu übernehmen.
Gut, wir werden das weiter beobachten, diese Testphase. Bisher finde ich, dass die Schiedsrichter, die es gemacht haben, eigentlich nicht überfordert gewirkt haben durch diese zusätzliche Aufgabe. Aber wir werden schauen, ob sich's durchsetzt. Das war uns nur trotzdem noch mal wichtig, dass wir das noch mal zeigen, um darüber sprechen zu können. Stefan, letzte Pause. Und dann kommt der Schlussspurt hier im Stahlwerk. Ja, Doppelpass. Bis gleich. Von in München zum Stahlwerk Doppelpass. Ganz kurz, wenn ich dich schon hier neben mir sitzen habe. Nations League läuft gerade. Die Frauen haben vorgestern 2-2 gespielt gegen die Niederlande. Jetzt kommt das Spiel gegen Österreich. Was erwartest du dir?
Ja, Nations League ist jetzt auch spannend. Ich finde es gut, dieses Format, weil man auf Augenhöhe Gegner hat. Und gegen Österreich wird es in gewisser Weise wieder ein Klassiker, wie auch gegen die Holländerin. Es sind in Nürnberg noch Karten verfügbar, wer da hingehen möchte. Ne?
Sehr gut, der Aufruf ist platziert. Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie sich die Mannschaft dort präsentieren wird. Es war auch gegen Holland so ein bisschen auf und ab. Es waren sehr gute Phasen und ein paar Phasen, womit man nicht zufrieden sein kann. Aber 2-2 auswärts in Holland ist in Ordnung.
Und im Sommer steht ja auch wieder ein Turnier an.
Europameisterschaft in der Schweiz, ja.
Also das werden wir mit Interesse verfolgen. Katharina, du sitzt da schon mit deinem iPad.
Ja.
Und hast du denn den Zettel mit den Spenden?
Wir haben das jetzt mal geändert.
Du hast das digitalisiert mittlerweile?
Ja, wir werden modern hier.
Das ist die Digital-Initiative
hier bei uns. Damit ich es besser lesen kann.
Sehr gut, okay, also leg los.
Wir gucken mal. Bevor wir da durchfliegen, einmal noch der Hinweis für Sie. Wir haben ab Montag, also ab morgen, unser neues Format Masterchef für Sie. Also wenn Kochen etwas für Sie ist, ab 20.15 Uhr gerne einschalten. So, und jetzt gucken wir mal ganz digital, was hier so gespendet wurde. Ist ein bisschen was zusammengekommen. Die alten Herren SV Salzböden haben gespendet. Außerdem Christian Schutzbach aus Freien-Dietz, Niklas Raubach aus Griesheim, Reinhold und Carina aus Nettershausen, Lasse Schreiber aus Nassen, VfB Oberndorf, die Olsenbande aus Neunkirchen, Fußballclub Bayern München, Hochstab Buben Fulda, außerdem Bernd Franken, Sven Gravik, Dominik Engling, Stefan Fegers und Sebastian Wilde und Üffchen und Sigi aus Verl, Jargon Fußball Podcast, sehr cool, Business Apartment Haus Höfle, Dirk, Christian Georg Erbert, Eintracht Fanclub Mehrenberg, Deka und Carsten Bronder und so sind 610 Euro zustande gekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür.
Für die Spende.
Sonntag, 23. Februar 2025. Nicht nur ein besonderes Datum, weil das so ein schöner Doppelpass war, sondern weil heute Wahlsonntag ist. Bei Borussia Dortmund haben wir das Kreuz im Mittelkreis gesehen. Und es ist wichtig, dass Sie Ihr Kreuzchen setzen. Auch Mainz hat sich dafür eingesetzt. Wir sehen Bilder hinter uns. Mainz ist bunt. Ihr wollt, dass die Menschen zur Wahl gehen.
Ja klar, also der Fußball, die Bundesliga hat eine Reichweite, die man glaube ich für so einen besonderen Anlass nutzen kann. Ich glaube, Dortmund und ein paar andere Vereine sind da auch mitgegangen und haben eigene Aktionen gemacht und nochmal darauf hinzuweisen, dass ein Wahltag ein wichtiger Termin ist, wo man glaube ich teilnehmen sollte.
Die meisten hier in der Runde haben schon gewählt, zu Hause vielleicht auch. Wer aber noch nicht gewählt hat, wir empfehlen dringend noch das Kreuzchen zu machen. Bei Ihrer Partei, denn jede Stimme zählt. Vielen Dank für heute. Machen Sie das. Und nächsten Sonntag wieder ein Doppelpass. Dann ist Fabian Wohlgemuth hier, der Sportvorstand des VfB Stuttgart und Kevin Großkreuz, Wir freuen uns sehr drauf. Nächsten Sonntag jetzt wählen gehen. Schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen. Und vielen Dank euch für die angeregte Diskussion heute. Machen Sie es gut. Tschüss.